Pork. Oder nicht Pork, je nachdem. Kommt ein bisschen auf die Uhrzeit an. Aber ich würde sagen, 9.05 Uhr ist eindeutig schon Pock. Oh, ja. Lul. Ah, ich bin noch nicht so lange wach, irgendwie Viertelstunde oder sowas. Ah, wobei ein bisschen länger. Nee, ein bisschen länger bin ich schon noch. Aber wach bin ich noch nicht. Also, ist hier, ich bin aufgewacht, aber ich bin noch nicht wach. So rum. Gucken, bis Twitch kapiert hat, dass das Streamball ist. Okay, so. Oh Leute, es sind schon so viele da so schnell. Stream ist erst irgendwie eine halbe Minute on. So. Also. Nee. War sie noch nicht? Das ist noch nicht ganz fertig mit dem Netz. Das ist, glaube ich, noch nicht ausbruchssicher genug. Das muss ich noch an manchen Stellen ein bisschen besser befestigen. Besser gesagt, zumachen. Ja, ziemlich früh, ne? Für meine Verhältnisse. Aber warum nicht? Also ich muss heute auf jeden Fall ein Video aufnehmen zu dieser ganzen Homeoffice-Thematik, dass das ausläuft, weil ich weiß genau, das fuckt viele ab. Und was noch viel mehr Leute aufregt, ist, dass ganz viele Führungsetagen irgendwie so Ultra-Boomer besetzt sind, die der Meinung sind, das Geilste, was es gibt, ist, morgens um 6 Uhr aufzustehen, um ins Büro zu fahren, um dann dort im Prinzip nichts zu machen und sinnlos zu mieten. Ich hatte letzte Woche, Leute, ich kann euch das nicht zeigen, aber ich kann es euch mal vorlesen. Passt mal auf. Ich hatte ein Meeting. Sekunde. Also zeigen kann ich es euch nicht, da sieht man ja zu viel, aber wartet mal. Wo habe ich es denn? Ich hatte einen richtig geilen Meeting-Tag. So richtig sinnlos war das. Genau hier, also, muss man sich erstmal wirklich vorstellen. Also, Dienstag. Das war der erste Tag, nachdem ich eine Woche krank war, wo ich wieder da war. Und Dienstag, letzte Woche Dienstag. Also, passt mal auf. Also, ich habe irgendwie 7:30 Uhr angefangen und dann ging es schon direkt los. Erstes Meeting 9 Uhr. Direkt um 9 Uhr. Doku-Meeting. Immer äußerst spannend. Irgendwelche Dokumentationsgedöns, Doku-Meeting. Danach Abstimmungs-Serveraufbau. Danach HTTPS-Service. Da wollte irgendeiner einen Reverse-Proxy haben. Danach Change Advisory Board. Übrigens alles ohne Pause dazwischen. Alles direkt nacheinander, ja. Danach kam Umschalten Notfallrechenzentrum. Danach kam Daily Besprechung, kann ich jetzt den Namen nicht sagen, Daily Teams Besprechung mit XYZ. Dann kam täglicher Austausch mit XYZ. wir sind jetzt gerade erstmal bei 13.30 Uhr angemerkt, ne? 13.30 Uhr, ich habe jetzt quasi von 9 bis 13.30 Uhr quasi durchgängig gemietet, was ich nicht gemacht habe. Ich habe zwischendurch was gegessen, habe es einfach ignoriert, dass gemietet wird. So, danach ging es weiter. Rücksprache, Monitoring. Dann ging es weiter. Stand-up. Das muss ich jetzt umschreiben. Ich nenne aber Stand-up-Verlagerung. Und dann die Sache noch zu toppen. 14 bis 15 Uhr Teamrunde. Geil, oder? Also im Prinzip habe ich den ganzen Tag nichts gemacht. Außer Pock. Gemietet. Eher not Pock, würde ich sagen. Also ich war wirklich im Prinzip von 9 bis 15 Uhr bis Mittagessen Dauergemiete. Und dann wundern sich die Leute teilweise, warum nichts passiert. Weil wenn man mehr mietet, als dass man was macht und wenn man mehr Leute hat, die sich ums Mieten und irgendwelche komischen BWL nicht BWL, ITIL-Sachen kümmern, dann muss man sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Crash 129, Dankeschön für den Massive Prime Sub. Ist ein bisschen laut, oder? Ja, ja, oh, die Musik haut voll rein. Was ist denn hier los? Mario nicht so laut. Ja, viel besser. Genau das machen wir heute. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, es ist tatsächlich so. Also, es ist schon ein Riesenunterschied. Also, ich hatte ja mehr oder weniger so den direkten Vergleich. Dort, wo ich jetzt arbeite, ist halt riesen Bank Enterprise Business Stonks Gedöns in Frankfurt. Und wo ich beim Provider war davor, das, wie gesagt, das war nicht Telekom oder Vodafone, das war eine ganze Ecke kleiner. Das war zwar nicht mal Startup, aber das war eine ganze Ecke kleiner. Da war das bei weitem nicht so aufgebläht alles. Dafür waren die Chefs so, dass man nicht mal weiter mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Aber okay, das ist ein anderes Problem. Das ist eh, also es ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, mittlerweile mehr Leute, die sich um irgendwelche Rahmenbedingungen, Prozesse, IT-Konformität und sonstige Sachen Gedanken machen, als Leute, die wirklich irgendwas umsetzen. Ja. Meine Frage an euch, die auch so im Huge Business Stonks Enterprise Umfeld arbeiten: Kennt ihr das? Irgendwann entscheidet irgendeiner irgendwas. Es ist jetzt egal, um was es geht, ja. So, und dann wird das eurem Chef erzählt und in der nächsten Teamrunde heißt es dann: Also, Leute, es gibt jetzt eine neue Regelung, XYZ, das muss gemacht werden, bis da und dahin. Ganz, 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 ganz extrem wichtig, das muss man jetzt machen. So. Und dann hört man nie wieder was von. Man hört einfach nie wieder was von. Und irgendwann, so ein halbes Jahr später, denkt man sich dann, war da nicht irgendwas? Und dann weiß es noch nicht mal. Das weiß dann keiner mehr. Das weiß dann, die Leute vergessen es instant. Und mittlerweile ist es bei uns so schlimm, dass quasi die Sachen so viel schneller entschieden werden, beziehungsweise, was heißt entschieden werden und umgesetzt werden sollen, als dass Leute da sind, die es umsetzen können. Das führt dazu, dass wenn irgendwas kommt und es heißt, ja, jetzt muss man hier mal da ganz ultraschnell machen, die Leute warten einfach drei Wochen. Und wenn es dann nie wieder erwähnt wird, lässt man es einfach. Die Leute pendeln so. Also mit Pendeln meine ich so ausweichen. Die sagen, oh, da kommt mal wieder was Neues. Erstmal evaden, erstmal dodgen. Und wenn es nach 3 Wochen immer noch da ist, ja okay, dann muss man es machen, dann ist es wahrscheinlich was von den Sachen, die jetzt auch da bleiben. Ja, und ich habe auch erfahren, dass einer unserer Prozess ITIL Big Brain Leute, die irgendwelche Abläufe dokumentieren sollten, dem haben sie gesagt, hey, nicht locker lassen, wenn die Leute sagen, wir haben jetzt keine Zeit, mach extra Termin und so nach dem Motto, sei hartnäckig. So, haben die dem gesagt, dass er eben Abläufe beschreiben soll. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe ja da prinzipiell gar nichts dagegen. So gegen gewisses Maß Business Enterprise Zeug muss schon sein bei einem großen Laden. Und es ist durchaus von Vorteil, wenn man nachgucken kann, wie was eigentlich sein sollte. Bloß wir sind ja nicht in der Lage, Sachen wirklich verbindlich mal aufzuschreiben. So, und das hat er gemacht. Der war über ein Jahr wirklich sehr hartnäckig. Ich hatte auch meinen Spaß mit dem, ja. Also habe ich auch mit dem rumgeärgert. Der war wirklich sehr hartnäckig. Und am Ende des letzten Jahres meinte er so zu mir, Max, ich bin übrigens nächstes Jahr nicht mehr da. Ich sagte, hä, wie, warum? Du hast doch so viel Zeug eingesammelt und sonst wie. Und dann stellte sich raus, die Leute, die ihm gesagt haben, er soll besonders hartnäckig sein und nicht locker lassen, die haben es nicht verkraftet, dass er bei ihnen besonders hartnäckig war und nicht locker gelassen hat. Also er hat quasi auch die Leute, die quasi das zu ihm gesagt haben, dann genervt mit, ja okay, jetzt dokumentiert doch mal euer Zeug, wie arbeitet ihr denn in diesem Fall, was macht ihr denn in diesem Fall? Und das hat die so abgefuckt, dass die gesagt haben, ach nee, den wollen wir doch nicht mehr. Das ist so ein typischer Fall bei mir auf der Arbeit. Wir kennen wahrscheinlich auch viele von euch, die so im Huge Business Enterprise Stonks Umfeld arbeiten. Es wird eigentlich zu 90% nur gesagt, man möchte was ändern, man möchte was machen. Man möchte quasi vordergründig behaupten können, man ist modern, man ist agil, was auch immer das genau heißt, man ist daran interessiert, quasi alte Sachen zu verbessern. Man möchte das gerne sagen und man möchte es auch gerne immer wieder betonen, dass es gut klingt, aber man möchte es in Wirklichkeit nie machen. Weil machen erfordert ja, umsetzen tut ja dann weh im Endeffekt. Das heißt, man möchte immer gerne erzählen, man ist super krass modern und agil und toll und super, aber man möchte es nie wirklich machen. Und das ist bei uns ganz, ganz extrem. Beste Story war immer noch, bei uns haben sie mal vom TÜV war das. Die haben bei uns vom TÜV mal eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage gemacht. Und eine Sache, die sich bei mir schon seit ein paar Jahren aufdrängt, ist, dass die, ich sag absichtlich jetzt nicht die Führungsetage, weil es ist nicht die Führungsetage, die obere Führungsetage, weil, sagen wir mal, unteres und mittleres Management kann da gar nichts für, dass die zunehmend detached ist zwischen Realität und Wunschvorstellung, weil zum Beispiel, wir haben so eine Umfrage gemacht, Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage gemacht, ich glaube, es hat sogar der TÜV bei uns durchgeführt, und man ging natürlich davon aus, dass wir super geil toll abschneiden, weil wir sind ja die Besten und die Geilsten und einfach der absolute Wahnsinn, ja. Und da wurde diese Umfrage durchgeführt. Moment. So, da wurde diese Umfrage durchgeführt und der TÜV hat es natürlich auch richtig gemacht, ausgewertet und alles. Und ja, genau. So, und dann kam am Ende raus, wahrscheinlich, ist meine Vermutung, jetzt wurde ja so öffentlich nie gesagt, da kam am Ende raus, naja, die Playlist sagt, die Playlist ist unterschiedlich laut. Unterschiedlich laute Playlists sind dumm. So, zumindest kam dann am Ende raus, das ist jetzt meine Vermutung, dass wir doch nicht so ultimativ genial geil sind und die Besten der Besten und so. Und zumindest hat man dann folgenden Trick angewandt, dass das nicht so schlecht ausgesehen hat. Und zwar, als die Ergebnisse dieser Umfrage vorgestellt wurden, jetzt kommt ja eigentlich der Hammer, ne, hat man nicht einfach nur absolut die Zahlen genannt, dann hätte man nämlich gesehen, dass unsere Noten gar nicht so gut sind. Ja, also wurden unterschiedliche Sachen wurden von 1 bis 6 bewertet. Zum Beispiel war ein Umfragepunkt, das weiß ich noch, wie klar sind Aufgaben formuliert? Und das habe ich halt total schlecht bewertet, weil unsere Aufgaben sind vielleicht formuliert, aber nicht klar. Ja, genau, so Dinge haben wir auch. Solche Sachen wurden da gefragt, ja. Und so, in absoluten Zahlennoten war das halt nicht so gut. Also, was hat man jetzt gemacht? Man konnte sich ja nicht hinstellen und sagen, also das Ergebnis ist doch nicht so geil, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht ist unser Blick darauf doch nicht so realitätsnah gewesen. Wir müssen da mal was ändern oder wir müssen da uns mal Gedanken drüber machen. Nein, hat man nicht gemacht. Man hat sich ein Vergleichsergebnis eingekauft, anonymisiert, von irgendeinem x-beliebigen anderen Unternehmen, die TÜV auch befragt hat, mit anonymisierten Daten, natürlich, du wusstest nicht wen, und die waren schlechter als wir. Was ja kein Wunder ist. Ich meine, wenn die Umfrage ein paar Mal durchgeführt haben, irgendwie, du wirst immer andere Unternehmen finden, die noch schlechter sind. So, und dann hat man also quasi nicht die Noten vorgestellt, so in absoluten Noten, so nach dem Motto, hier haben wir eine 3,4, hier haben wir eine 2, hier haben wir eine 4,5 und sowas, nein. Sondern man hat nur noch die Noten vorgestellt im Vergleich zu diesem anderen Umfragewerte, wie man halt genommen hat, die halt eben besonders schlecht waren oder so. Und dementsprechend hieß es dann von Anfang an, die Umfrage ist durch und was ist es? Ein herausragendes Ergebnis wurde uns dann präsentiert. Und da habe ich, während die das vorgestellt haben, kam mir das schon extrem spanisch vor, weil wir hatten halt in vielen Sachen keine wirklich guten Noten. Wir hatten dann irgendwie 3,4, teilweise 4, manchmal hatten wir auch 2. Also das war sehr durchwachsen. Da habe ich mir gedacht, das ist doch im Leben kein gutes Ergebnis. Ja, und am Ende, wo es dann drum ging, so nach dem Motto, was hat man da eigentlich gesehen, hat man rausbekommen, ja, das war eigentlich keine Vorstellung der Noten, das war eine Vorstellung unserer Noten versus irgendein anderen Umfrage, Also versus verglichen mit irgendeiner anderen Umfrage. Und ich meine ganz ehrlich, man kann sich immer gut dastehen lassen, wenn man den Vergleichswert selbst auswählen kann. Also wenn ich jetzt richtig kacke bin, ich finde immer noch einen, der noch schlechter ist. Und wenn ich mich da mit dem vergleiche, kann ich sagen, herausragend gutes Ergebnis. Na? Also solche Dinger machen wir wirklich gerne. Und ja, wir lassen uns halt auch immer zu solchen Aussagen hinreißen, so nach dem Motto, ja, wir wissen ja um unsere Schwächen und dann passiert nie was. Es ist typisch Business Enterprise Stonks-Gedöns. Mittlerweile ist mir das egal. Früher hat mich das immer noch ein bisschen aufgeregt. Da habe ich gesagt, wie kann das denn so weit auseinandergehen zwischen dem, was wir immer sagen und tun und das, was wirklich Sache ist. Also es ist ja eine Riesendiskrepanz. Ich meine, das ist bei jedem Unternehmen. Erzählt mir ein Unternehmen, was nicht intern erzählt, sie sind die Besten und Geilsten in ihrem Bereich und sonst wie was. Das macht eigentlich jeder. Also jeder zumindest, wo ich bisher gewesen bin, macht das. Das machen die alle. Aber, also da, wo ich aktuell bin, da geht es schon ziemlich stark auseinander, weil wir sind extrem gut im Selberloben und wir sind in vielen Bereichen gar nicht mal so geil, wie man das gerne hätte. Und das ist teilweise schon witzig. Ja, es ist ähnlich. Bei uns ist es eher so, wir machen dann, also das klappt ja mittlerweile ganz gut. Wenn was in die Hose gegangen ist, wird jetzt doch öfters schon mal im Nachhinein geguckt, warum was in die Hose gegangen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das nächste Mal nicht wieder das gleiche Problem haben. Also, bei uns ist es doppelt schlimm. Wir analysieren oftmals nach Problemen, was denn das Problem, also wenn irgendwas kaputt gegangen ist zum Beispiel, was denn das Problem war. Nur aus dieser Analyse, die gar nicht schlecht ist, die oftmals auch wirklich den Kern des Problem, der Problematik findet, ist, es passiert dann nichts. Und dementsprechend haben wir jetzt nächstes Mal wieder das gleiche Problem. Wie oft habt ihr Mitarbeitergespräche? Also, ich habe, also muss man unterscheiden. Ich habe einmal im Monat eine Stunde, eineinhalb, ich glaube eineinhalb Stunden ist es, Gespräch mit meinem Chef, wo es um alles Mögliche geht. Ja, da geht's von ich will mal wieder mehr Geld zu ich mache aktuell das und das oder warum das neue Battlefield Müll ist. Da kann's im Prinzip um alles gehen. Einfach eineinhalb Stunden oder eine Stunde ist, glaube ich, sogar. Egal. Ein Termin einmal im Monat, wo man irgendwie alles Mögliche mal ansprechen kann. Und dann haben wir einmal im Jahr was Offizielles mit Formular. Wo man dann so gewisse Sachen durchexerzieren muss mit Benoten von irgendwie Sachen und was weiß ich, Pläne und ach, keine Ahnung. Das hatte mich aber schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt, weil ich war jetzt krank, da war das zufällig in der Woche und jetzt war mein Chef krank, wo wir es umgelegt haben. Aber gucken, wenn wir beide wieder da sind, dann klappt das hoffentlich. Ja. Wir haben gestern kurz über Svelte gesprochen. Braucht man Svelte überhaupt noch eine separate API, um zum Beispiel auf Datenbank zuzugreifen? Löst man das einfach? Das kannst du machen, wie du lustig bist. Also wenn dir die Server-Side-Funktionen ausreichen, die du da in deine Komponenten reinschreibst, dann brauchst du keine separate API. Du kannst das da, das meiste da drinnen machen. Aber eigentlich ist das so nicht gedacht. Nee, keine Ahnung. Ich habe da auch keine große Ahnung von. Ich habe noch nie eine wirklich Server-Side-Rendering SvelteKit-App gehabt, die irgendwo betrieben wurde. Keine Ahnung. Kein Schimmer. Weiß ich nicht. Also du brauchst manche Sachen aber schon als ich glaube, die Datenbank managen in der SvelteKit-Anwendung ist nicht so schön, weil du hast ja trotzdem komponentenbasiert weiterhin. Du kannst in der SvelteKit-Anwendung kannst du sagen, was du auf dem Server beispielsweise schon fetchen willst und direkt zum Client rüberschicken willst, aber jetzt was weiß ich, Datenbank Seeden initialisieren und sowas, das würde ich wahrscheinlich eher nicht in der SvelteKit-Anwendung machen. Ja, ich denke auch, dass du es theoretisch machen kannst. Ich weiß nicht, ob man das machen will. Ich meine, SvelteKit kompiliert ja dann im Endeffekt irgendeine Node.js-Anwendung. Da kannst du bestimmt irgendeine Main-Component machen, die auf dem Server läuft. Keine Ahnung. Aber ich würde wahrscheinlich Ja, also ich mach's immer so. Ich weiß natürlich nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich benutze in letzter Zeit das fürs Frontend. Und wenn man besonders datenintensive Sachen hat, Seiten, wo lange Tabellen und sowas drin sind, die kann man ja schon auf dem Server, auf der Serverseite rendern und dann zum Frontend schicken. Ja, also meine Kombination letzter Zeit ist WeltKit plus ASP.NET Core für API-Geschichten und Datenbank. Ja. Moving Targets, ja, das haben sie auch immer, wieder gerne. Ja, gut, wunderbar. Dort ist, weiß nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, aber so sieht's aus. Lohnt sich das? Ach stimmt, haben die neue Videos? Lohnt sich was? Steuervorteile durch Heiraten, mit wem lohnt es sich? Ich glaube, das Blödeste, was man machen kann, ist, nur wegen Steuervorteilen zu heiraten. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich der Weisheitsletzter Schluss ist. Arbeit im Jobcenter. Quereinstieg zur Arbeit. Oh, das würde ich im Leben nicht machen wollen, Leute. Das würde ich im Leben nicht machen wollen. Also wenn eine Sache, glaube ich, noch schlimmer als Lehrer ist. Hatte nicht letztens ein Lehrer? Was verdient ein Lehrer? Also wenn es eine Sache ist, die ich noch weniger... Ach hier, guck mal, das ist das, die Excel-Tabellen gemacht hat. Also wenn ich eine Sache noch weniger machen will, als Lehrer werden, dann ist es Jobvermittler. Ach, hier ist der Lehrer, genau. Der Typ, der war ja wirklich sympathisch, konnte es ja nicht sagen, aber ich würde es trotzdem im Leben nicht machen wollen. Aber das würde ich auch nicht machen wollen. Also ganz ehrlich, Jobcenter, Jobvermittlerin bloß nicht. Hör mal auf, Alter. So. Wir lassen uns jetzt eine Runde Level Capture baden, wie wir das immer machen am Anfang des Streams. Jo. Gibt da verschiedene Dinge, habe ich gesehen. Ne? Du kannst ja irgendwie eine Node.js-Anwendung rausfallen lassen. Du kannst aber auch eine mehr oder weniger Static-Anwendung rausfallen lassen, die du dann raushaust über irgendeinen Webserver. Da gehen natürlich manche Sachen dann nicht mit. Ich kann in der Static-Anwendung eben kein Fetchen auf Serverseite oder sowas machen. Gibt noch mehr Adapter. Fand ich eigentlich von der Idee her ganz nice. So, wir lassen uns mal eine Runde Level Capture baiten, ja. Leute. Level Capture bait. Mal gucken, was Neues gibt.
Battlefields Narrative Director gave fans new.
Moment, habe ich das richtig verstanden? Battlefield hat einen Narrative Director. Da ist aber wenig zu sehen in Battlefield 2042 drin, dass das Spiel ein Narrative hätte.
Battlefield's Narrative Director gave fans new hope for the franchise. Elden Ring has smashed sales expectations and may even become a...
Elden Ring ist halt auch ein Spiel, was gut geworden ist.
...a TV show. Overwatch 2 leaks have players very excited...
Ja, ernsthaft. Also, muss ich anders fragen. Ihr wisst ja, ich habe Overwatch tausende Stunden also ich habe wirklich so extrem viel Overwatch gespielt. Ich glaube, ich habe kaum ein anderes Spiel die letzten Jahre so viel und so ausführlich gespielt wie Overwatch. Und dementsprechend, ja, schmerzt es mir immer noch so, wie das mit Blizzard und Overwatch gelaufen ist. Und beziehungsweise nicht gelaufen ist. Und wie viel da wieder, obwohl es eigentlich offensichtlich war, dass es in die Hose geht, gerade auch Richtung Overwatch League und alles Mögliche, verkackt wurde, ja. Also E-Sport-mäßig wurde ja so fast alles verkackt, was man verkacken kann. Zumindest mich lässt Overwatch 2 komplett kalt. Mich lässt es komplett kalt. Das ist mir, es juckt mich einfach nicht. Die können, also die müssten wirklich grundlegend nicht nur an dem Game, beziehungsweise am Game weniger, an ihrer Einstellung, wie sie das Game behandeln, was ändern. Ja? Ich meine, die sind mit ihren Patches schneller geworden, aber die Content-Dichte ist halt nicht vorhanden. Du kriegst irgendwie jetzt über 4 Jahre hinweg, hast du, was weiß ich, 5 Helden und 5 Maps gekriegt oder sowas. Am Anfang ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger. Also ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt einfach mal 5, es ist wahrscheinlich mittlerweile sogar ein bisschen mehr, aber es ist halt echt nicht das, was du machen musst, um die Leute bei der Stange zu halten. Das Gameplay an sich ist super motivierend, wenn es nicht so diese typischen Overwatch-Abfuck-Elemente hätte. Ich verstehe bis heute nicht, warum es bei 2CP die Spawns 2 Meter von der letzten Flagge weg sein müssen. Das ist einfach nur, das fühlt sich einfach immer noch nicht richtig an. Ja, auch dass die Team-Compositions so extrem undynamisch sind. Das Spiel war ja eigentlich mal gedacht, dass man in einer Runde 5-6 Mal den Held wechselt. Deswegen gab es ja am Anfang auch keine Restriction, wie oft der gleiche Held gepickt werden kann und sowas. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Das fängt ja schon damit an, dass sie die Spieleranzahl jetzt reduziert haben. So nach dem Motto, hier übrigens, ihr lieben Pro-Teams, ihr müsst jetzt einen kicken. Es war ja 6 vs. 6, jetzt ist es 5 vs. 5. Es ist natürlich einfacher, 5 vs. 5 zu machen, als 6 vs. 6. Aber, und E-Sport-technisch haben sie so ziemlich alles verkackt, was du verkacken kannst. Die haben, ich meine, ernsthaft, hat noch jemand Overwatch League geguckt, seit sie auf YouTube ist? Ich nicht. Und selbst davor war das große Problem, was Overwatch hat, E-Sport-technisch übrigens das gleiche, was sie bei Call of Duty auch verkacken. Die haben ihre Overwatch League und sie haben nichts. Sie haben kein... Ich weiß, dass sie es haben, aber es interessiert keinen. Sie haben kein richtiges Tier 1, Tier 2, Tier 3, Amateurgeschichten, sonst was. Du hast theoretisch Contenders, was nirgendwo beworben wird, was wirklich absolut keine Sau auch nur ansatzweise interessiert. Und du hast eben, du hast keine wirkliche E-Sport-Szene in diesem Spiel. Es spielt auch kaum jemand. Du hast Overwatch League. Die rekrutieren einfach quasi aus einem unendlichen Pool von Koreanern. Und sonst hast du nix. Das ist, bei Call of Duty läuft's ähnlich, du hast nix. CS zeigt, wie das richtig funktioniert. CS hast du auf allen Ebenen. CS hast du hier wirklich S-Tier, du hast AB-Tier, du hast regionale Sachen, du hast irgendwelche Deutschland-Ligen und sonst was. CS kannst du theoretisch, wenn du sagen würdest, Alter, ich bin richtig gerade voll begeistert von CS und ich will mich da jetzt richtig reinhängen, das kannst du jetzt, die haben sowas wie Faceit und solche Geschichten bei CS. Du kannst sagen, jawohl, ich fange jetzt an, wirklich Hardcore-Competitive CS zu grinden und dann kannst du quasi von deinem jetzigen, sagen wir mal, Skill-Level, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ganz unten ist, aber kannst du theoretisch von deinem jetzigen Skill-Level anfangen, direkt Competitive CS zu spielen und dich hoch zu grinden mit deinem Team. Dass diese Sachen gibt es in Overwatch einfach nicht. So.
And much more on This Week in Gaming. Hey guys, Level Cap here, and Marcus Leto, EA's narrative director for Battlefield, attempted to reassure fans that he and the devs are always reading player feedback.
Ja, Leto is building. Es ist ja schön, wenn die Player Feedback lesen. Das Problem ist, dass keine Spieler mehr übrig sind. Schauen wir mal, wie war es denn gestern so? Wahnsinn, Wahnsinn, sehr gut. Es sind halt keine Spieler mehr da. Und es ist jetzt nicht so, als gäbe es kein Feedback dazu. Also ganz ehrlich, ich glaube, es wurde so ziemlich 90-95% von dem, was man zu diesem Spiel bräuchte, um es noch ganz brauchbar zu machen, schon als Feedback gegeben. In allen erdenklichen Varianten und sonst wie. Und es tut sich ja einfach nichts. Das nächste größere Update kommt irgendwann im Sommer. Es ist einfach sinnlos.
Building a brand new game studio in Seattle to support the franchise, but its exact role has not yet been detailed.
Die machen das nächste Battlefield.
Alongside Respawn Entertainment's Vince Zampella are aiming to create a new Battlefield universe.
Die machen ein neues Battlefield. Ich sage euch das, Battlefield 2042, da sind nicht mehr zu retten. Und selbst wenn die es retten, also überlegt euch mal, wie lange das dauern würde, bis sich das Spiel richtig erholt hat wieder. Also das müsste jetzt ja relativ schnell gehen, was es ja nicht geht. Das geht ja im Prinzip immer langsamer. Und selbst wenn die in 3 Jahren ein richtig gutes Spiel daraus gemacht hätten, die haben dann nicht auf einmal wieder 400.000 Spieler oder so. Ist ja nicht so, als warten die Leute da 3 Jahre drauf und sagen, jetzt fangen wir wieder. Blödsinn.
The how and what behind those questions are, well, anyone's guess at this point. In his recent tweets, Leto claims things are growing and slowly getting established. He also replied to a fan.
Ja, super.
And who was asking about making Battlefield gritty, immersive, and believable again with I love all of those ingredients. Leto and Zimpel.
Das ist ja mal die Nichts. Das ist ja mal die nichtssagende Antwort aller Zeiten. Also auch die nichtssagende Frage.
Leto
also.
And Zimpella are central figures in the success of Halo, Call of Duty, Apex. And Apex Legends. Yeah. They're pretty well regarded when it comes to establishing new franchises.
Battlefront 2 war viel los wegen ein bisschen Star Wars Hype und weil es sonst nichts gibt.
Block tip. Now, Battlefield 2042 on Xbox One received a hotfix this week. It addressed some server stability issues caused by Update 3.3. Many fans are claiming that performance in-game has suffered on all platforms since the latest update rolled out. Lead Battlefield Community Manager
Habe ich das richtig verstanden? Die Performance ist noch schlechter geworden? Weil die Performance ist ja schon Grütze. Und die ist nicht noch schlechter, oder wie? Oh man, das ist so kaputt.
Commented on Twitter that the devs are aware of these different bugs and hope to fix some of them in a future patch.
Oh ja, wir helfen uns einige, wir fixen ein paar Sachen. Übrigens, nochmal angemerkt, die haben mit einem Patch es geschafft, dass die Maus nicht mehr funktioniert. Oh, das stimmt nicht. Dass du nicht mehr hoch und runter gucken konntest. Oder war es nicht mehr links und rechts gucken? Also eins von beiden ging nach einem Patch nicht mehr. Du konntest in einem Battlefield, ich glaube nach oben und unten gucken ging nicht. Du konntest in einem Battlefield ernsthaft nach einem Patch nicht mehr nach oben und unten gucken. Das war gebuggt, das war kaputt. Und sie haben es nie gefixt. Nie. Nie haben sie das gefixt. Das kann doch nicht sein. Das ist so ein grundlegendes, absolut game-breaking Bug. Warum wird das nicht innerhalb von 5 Minuten als Hotfix gefixt? Ganz ehrlich, es wurde nie gefixt. Man hat gesagt, die Leute sollen in ihren Settings-Folder die Settings löschen und Battlefield neu einstellen. Das kann doch nicht sein. Ja, man müsste es re-releasen mit großem Tamtam. Ja, das wird vielleicht noch helfen. Ne?
New weekly mission for Battlefield 2042 is live. It rewards players with the Cobalt Protector skin ja. For the Irish Special.
Sieht ein bisschen aus wie AVP Asimov, gewollt, aber nicht gekonnt.
A cosmetic that strongly resembles the EU faction in Battlefield 2142. Players are required to heal or repair 800 worth of HP, kill or destroy 30 enemies or vehicles, and earn 20 different ribbons. Players have discovered a wall hack.
Die 2000 Leute, die übrig sind, die haben bestimmt richtig Spaß dran.
In Call of Duty Vanguard.
The issue ja, appears to Neues. Stem
from the glide
Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch mittlerweile nur noch komplette Shitshow bei Vanguard, beziehungsweise das, was Warzone technisch bei Ravensoft so abzieht. Aber immerhin ist die Basis von dem Game soweit okay, dass die Leute es immer noch spielen.
Killstreak. When the killstreak is used, enemy players are highlighted with a red circle. Sometimes the streak glitches out, leaving enemy players highlighted after using it. This gives players the ability to see enemies through walls. Enemies are completely unaware of what's going on, making things extremely unfair. And while Activision has added Ricochet anti-cheat to combat hackers, it doesn't deal with glitches like this. So far, the developers have yet to address the bug. 2011's Modern Warfare 3 surprised the gaming world this week as it became the number one trending game on Twitch. A group of Spain's biggest streamers organized a huge tournament which immediately went viral across social media. The event was dubbed the Old School Modern Warfare 3 Tournament and accumulated over 440,000 live viewers. Halo Infinite received a mid-season update that addressed several issues. Most of them were fairly minor, but fans are especially happy with the improvements to first-person animations. 343 have refined the animations for reloading and climbing. These animations didn't have proper interpolation, making them play back at a low frame rate and with missing frames. They now appear
smoother
at all frame rates. Unfortunately, plenty of other issues still plague the game, like massive server desync, making gunfights very unpredictable. Devs have acknowledged the desync complaints and claim to be working on a fix. The next gen version of Grand Theft Auto 5 released this week.
Sag mal, auf wie vielen Plattformen ist GTA jetzt eigentlich erschienen? GTA 5. Das kam ursprünglich mal auf der Xbox 360 raus. Dann kam es auf der Xbox One raus. Jetzt kommt es auf der Xbox X raus. PS3, PS4, PS5, PC. The fuck?
Fortunately, the reception is less than ideal. Some fans speculated the upgrade would be a proper remaster of the original game, and while it is a big leap in terms of texture quality and performance, the next-gen upgrade doesn't seem to be much more beyond that. It also has some noticeable downgrades from the original release. Yeah. Players are unhappy with the next-gen upgrade's new explosion effects. They almost
By the way, wer next-gen spielen will, kann das wahrscheinlich seit den letzten 8 Jahren schon auf dem PC machen.
Two-dimensional and have been called embarrassing by the GTA community. Players are pleading with Rockstar to fix the explosions. The open-world action RPG Elden Ring has surpassed 12 million global sales.
Whoa,
the publisher behind the game,
ordentlich.
Bandai Namco, targeted 4 million sales within the first 5 weeks. In a press release, the CEO of Bandai Namco
mal wieder, es zahlt sich halt aus, doch gescheite Games zu machen, ne?
Hinted that they're currently working to expand the Elden Ring brand beyond the game. And what this means right now is, well, anybody's guess. Bandai Namco recently announced their own metaverse project, so maybe it has something to do with that. Some fans speculate that it could be a TV show or even a series
Ach,
of short stories. Ach,
sagte mal. Ach, der Chat. Stimmt, ich habe vergessen, den Chat einzublenden nach gestern wieder. Sagt mal, ist jetzt nicht, gibt es nicht sogar eine Halo-Serie? Jetzt irgendwie? TV? Series? Ah, die kommt jetzt erst noch. Also die hat quasi... Nächste Woche ist erste Folge. Da bin ich ja mal gespannt, ob das was taugt. Bisher gibt es wenige TV-Umsetzungen von Spielen, die was getaugt haben.
Stories. A leaked image of Overwatch 2's hero selection screen has surfaced online. Some fans have been given the chance to playtest an alpha build of Overwatch 2's PvP
mode. Ja, im April.
And of course,
Im April ist es ja wohl soweit. Im April kann man das ja wohl mal testen. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich es auslasse, ja. Also, ich bin so enttäuscht worden von dem, wie sie Overwatch gehandelt haben, aber wahrscheinlich werde ich mal reingucken. Vielleicht kriege ich auch noch den EAX zu, beziehungsweise irgendwelche Leute, mit denen ich früher Overwatch gespielt habe, dass wir mal ein paar Runden spielen. Aber es gibt kaum was so toxic und vor allem so tilting ist wie Overwatch. Wenn man das, man flippt aus, wenn man das einen Tag spielt. Naja.
Despite signing an NDA, leaks have come
League of Legends,
one particular
nicht gespielt,
aspect of the leak
sagen,
that stands out is Soldier 76's new appearance. He looks significantly older and more war-torn compared to his original version. And of course, hero redesign shouldn't be too big of a surprise, as Overwatch 2 is essentially a complete rework of the original game. The devs are planning to do a beta for the game in late April.
Es ist doch so, dass der Multiplayer-Part zwischen Overwatch 1 und Overwatch 2 gleich bleibt. Oder es ist doch immer noch so, oder? Also sobald Overwatch 2 rauskommt, ist Overwatch 1 quasi im Multiplayer Overwatch 2. Es gibt dann kein Overwatch 1 mehr. Das Einzige, was Overwatch 2 zusätzlich hat, ist quasi die Grafik-Updates und die Singleplayer-Missionen. Wenn das immer noch so ist.
Bro. Starfield, the upcoming space RPG from Bethesda, received a new developer diary this week. In it, the devs discussed how in-depth the character creation and storyline will be. And
exklusiv also stimmt wieder Overwatch. Da würde ich sogar auch mal reingehen. Ich habe früher viel exklusiv geguckt, aber bevor es zu pepega wurde. Also mittlerweile ist der Chat ja quasi so schnell und gar nichts. Also das ist das nix. Ich habe früher habe ich ihm gerne zugeguckt. Go again. Go again. Aber in letzter Zeit nicht mehr.
We wanted to play more like older hardcore RPGs. We got a sneak peek at one of the companions that finally showed off some of the work in progress gameplay. Starfield is running on the Creation Engine 2, Bethesda's in-house game engine. This means that it could look and play similar to the Elder Scrolls and Fallout games. Starfield is set to launch in November this year. X Defiant is Ubisoft's new free-to-play arena shooter. It was announced back in 2021 as a rival to Call of Duty. Based on the early beta gameplay shown back then, the game seemed to be...
Das wird doch nix. Das ist wieder so ein Versuch, so nach dem Motto, ach hier, Nein,
in good shape, but the general reaction was very negative thanks to Ubisoft branding it a Tom Clancy title. Generally, the Tom Clancy name represents more grounded, hardcore franchises like Splinter Cell, Rainbow Six, and Ghost Recon. X-Defiant's hero-based design and vibrant aesthetic seem to be widely...
Hero-based design ist ja klar. Mittlerweile muss ja alles hero-based sein, damit man bessere Sachen im Shop verkaufen kann.
Odds with the Tom Clancy name. And it seems like Ubisoft is aware of the disconnect. All the games Tom Clancy
brand... Sieht äußerst Tom Clancy-mäßig aus.
...is aware of the disconnect. All the games Tom Clancy branding has been removed. According to the publisher, this was done so the game
can... Mal ganz davon abgesehen, Tom Clancy hat ja mit Tom Clancy eh nichts mehr zu tun. Ubisoft hat das ja, hat ja quasi das gekauft vor, also hatte den Namen gekauft vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so.
Factions from outside the Tom Clancy universe. Public playtests are scheduled to start on PC in the coming months. Tencent became the majority stakeholder in the Spanish game studio Tequila Works.
Ich warte noch auf irgendwie sowas wie, was ich, Tom Clancy's Farming Simulator oder sowas. Die pappen das so überall drauf.
Studio is most known for their puzzle platformers. They're also working on Song of Nunu, a League of Legends spin-off game. Now, of course, Tencent also owns Riot Games, the developers behind League of Legends. Yeah. Many fans speculate that Tencent is gearing up to expand the League of Legends universe through multiple titles, with Tequila Works acting as a support studio. Riot Games is already working on a new League of Legends MMORPG, so maybe the latest acquisition is
Moment,
to help with
stimmt,
that.
Stimmt, es soll ja auch ein LOL-MMO. Da bin ich mal gespannt, den traue ich das tatsächlich
Russian
zu, dass sie was Gescheites auf die Reihe kriegen.
Russian eSports teams have been banned from several mainstream gaming competitions.
Ja.
EA announced that players and teams based in Russia and Belarus will not be allowed to compete in Apex Legends or FIFA 22 Pro Leagues. The ESL, which is the world's largest eSports organization,
FIFA, also EA hat ja schon vor einer Weile Russland aus FIFA entfernt. Das ist schon 3 Wochen oder so, ist das ist ja schon eine Weile her. Das war halt auch wieder eine reine Marketingaktion im Endeffekt. Ne? Irgendwie, ich meine, das ist auf denen ihrer Seite quasi absolut kostenlos. Die setzen in irgendeiner Datenbank oder in irgendeinem Web-Frontend, setzen die ein Häkchen für... deaktivierte Nation, zack, so, Russland raus. Also war eine reine Marketingaktion von EA wieder. Ob es irgendjemand wirklich interessiert, wage ich eh zu bezweifeln.
Statement on Russian players and teams. Their policy is the same as
Chuck,
the Olympic Games. Russian players can compete in gaming competitions and leagues, but must play under a neutral banner. This would mean that Russian players compete with no national colors or flags. Ubisoft announced similar restrictions this week, stating Russian players will still be able to compete under a neutral banner as well. The Rainbow Six Siege Russian Major League has also been suspended. Melee action game For Honor is
Moment,
getting crossplay
noch?
Support. This is one of the games
most Das lebt noch? Das ist auch so ein Game, was nicht gut gestartet ist und dann halbwegs brauchbar gepatcht wurde, ne? Ich wusste gar nicht, dass das noch aktiv ist.
And it features and it's finally coming.
Gibt's das für einen PC? Oh, tatsächlich. Sekunde, ich muss mal kurz Spielerzahlen gucken. For Honor. Naja, mehr als Battlefield 2042. Mehr als Battlefield 2042 hat's. Sogar eine ganze Ecke mehr. Eine ganze Ecke mehr. Doppelt so viele. Doppelt so viele Spiele. Kick Wait, Alter. Wahnsinn.
For players 5 years after launch. It'll be added in 2 separate phases. Phase 1 will begin this week. It'll allow players from PC, Xbox, and PlayStation to matchmake together. Phase 2 will allow groups of friends on different platforms to party up and matchmake together, though the devs are still working on that functionality. Crossplay has reduced the game's matchmaking times, and players report much faster loading times. A closed beta for the Cycle Frontier has been live for a few days now. It's a complete overhaul and reboot that takes the game's original 2019 launch version and reworks it as a more tactical escape from
Tarkov.
And some new studios have what it takes to turn this franchise around. Let us know in the comments. The new PlayStation Racing Simulator Grand...
Ach. Stimmt, ja, dann spielen sogar noch mehr. Gut, aber kann man sagen, Battlefield hat auch Origin.
And Turismo 7 was taken offline for over 24 hours this week. Usually,
needing
to go offline wouldn't be too big a deal, but this game actually requires an online connection to even play a lot of the single player content.
Das ist auch,
according to the devs, they found a rare
Warum braucht ein Autorennspiel, das man offline gegen KI spielt, unbedingt Online-Zwang? Hat das leuchtet das irgendjemand ein? Man weiß es nicht.
Just before a new game update rolled out. This bug would cause the game to incorrectly launch, possibly damaging the console or save data. Instead, the devs opted to take the game offline and work
on a fix. Okay, wenn ein Spiel die Konsole beschädigen kann, dann ist schon hardcore was kaputt.
Wait, a more stable build of the game has since been released and players can now go online once again. And that wraps it up for this week in gaming. As always, guys,
Jawohl.
Thank you so much for watching.
Okay, wir wissen Bescheid. Wir haben uns von Level Cap G-baiten lassen. Alles gut. Er hat gar nicht so sehr G-baitet. Das war eigentlich gar nicht schlecht, das Video diese Woche. So, was empfiehlt uns denn YouTube sonst? Was Remember This Glitch? Nein, zu spät. A real day in the life of a 21-year-old software engineer. Wie? Real? Real, das heißt, der arbeitet auch was, oder wie? Das heißt, er ist nicht, wie in diesen Werbevideos, den ganzen Tag nur am Rumlaufen, am Flipper spielen oder am Mieten oder am Sonntag. Der macht wirklich was, ja? Das glaube ich ja erst, wenn ich sehe. Weil wenn man den Werbevideos glaubt, dann arbeitet man ja eigentlich nichts. Jetzt im Ernst, ja. Erstmal schöne mechanische Tastatur, so muss das sein. Klicke, die Klicke, die Klicke. Was ich auch nicht verstehe ist, wie kommen die Leute ohne Numblock klar? Chat, seid ihr Numblock-Enjoyer oder nicht? Wir machen mal kurz eine Umfrage. Zack. Moment. Numblock. Machen wir mal kurz eine Umfrage. Numblock-Enjoyer? Fragezeichen. Ja, nein. So. Dauer. 1. Mal gespannt, ob wir viele Numblock-Enjoyer haben. Wer Numblock hat, ist ein Steuerberater. Das ist immer so weit, gehen da die Ansichten auseinander. Ja, nein, okay.
my actual work laptop is behind the camera. Unfortunately, you're not going to be seeing that, so let's get started.
Team-Meeting, ja. Muss ja sein. Immer. Immer gemietet, ganzen Tag. Wie er arbeitet? Wo kommen wir denn da hin? Dass der einfach arbeitet. Ich glaube, es hackt. Der kann nicht einfach arbeiten. Das ist eine gute Idee, Essen zu holen mit einem Fahrrad, bisschen Bewegung. Das ist ja auch der Grund, warum ich morgens und mittags, wenn ich nach Frankfurt gehe, vom und zum Südbahnhof laufe, dass ich insgesamt mal so eine Stunde unterwegs gewesen bin. Hier daheim ist kein Problem, hier daheim laufe ich einfach mittags 1-2 Stunden rum. Aber bisschen Bewegung ist echt für alles gut. Ich hätte mir das einer vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Max, halt die Klappe. Es ist einfach nicht zu unterschätzen. Man hat viel weniger Kopfweh, Rückenprobleme, sonst was. Einfach ein bisschen Bewegung. Hilft viel mehr, als man wahrhaben will. Obwohl es eigentlich jeder weiß. Was ist das für ein super agiles Fahrrad? Agile as fuck. So, erstmal eine Runde Chicken oder was es da oben gab. Chicken Teriyaki. Ist das ein Rasierer? Nee, das ist eine Gabel. Das, wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie ein Rasiereraufsatz, um sich den Bart zu schneiden. Aber das sind wahrscheinlich zwei Gabel. Wie, schon, der arbeitet ja schon wieder. Was ist mit den Leuten los? Wollen die uns wirklich sagen, dass man als Softwareentwickler auch mal arbeiten muss? Also wenn ich mir die ganzen Werbevideos und wie bei uns ein Tag Videos aussieht, dann bestehen die aus Meetings, zwischendurch Tischkicker spielen, danach zwischendurch mieten, dann in der Cafeteria abhängen, dann eine Runde Switch spielen, dann wieder in der Cafeteria abhängen, dann kostenloses Obst aus dem Obstkorb sammeln, danach, weil man sich so gut versteht und so dicke mit allen ist, zusammen noch ins Fitnessstudio gehen und dann 22 Uhr heimkommen und sagen, oh, war das ein geiler Arbeitstag. Also, ich dachte, so ist das, aber der muss ja wirklich arbeiten für sein Geld. So Sachen gibt's hier. Social Media Break. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich mache Social Media Breaks während dem Homeoffice. Ich gucke immer zwischendurch. Ich meine, ich bin ja nicht die ganze Zeit hier am Hackerman des Todes machen. Ich gucke immer zwischendurch mal kurz, so zwei Minuten zwischendurch mal, okay, Twitter, gibt's irgendwas, hat einer was geschrieben? Nee, weiter geht's. Das finde ich super entspannend. Ist YouTube für dich auch Social Media? YouTube ist für mich Arbeit. Nee, nicht wirklich. Twitter, das einzige Social Media, wo ich unterwegs bin, ist eigentlich hauptsächlich Twitter. Klar, und Reddit lese ich auch ein bisschen, aber da schreibe ich recht wenig. Also, wie gesagt, Ich mache das immer zwischendurch, ich finde das entspannend. Gerade auch wenn man irgendwie jetzt eine Stunde gemietet hat oder so, da gucke ich immer mal kurz in den anderen Browser, kurz ein bisschen was anderes im Kopf und dann mache ich weiter. Ist Geschmackssache, denke ich. Wie, er arbeitet ja schon wieder. Alter. Was ist mit den Leuten los? Er hat jetzt den ganzen Tag fast gearbeitet. 7 p.m. ist was? 19 Uhr? Okay, der hat jetzt quasi 9 Stunden mit Mittagessen gearbeitet, also ist ein 8-Stunden-Tag quasi voll. Verstehe. Freunde, kommen wir denn da hin? Wow. Ey, das wäre mir deutlich zu viele soziale Interaktionen am Abend noch. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich mach lieber den Stream an. Aber jeder, wo er Bock drauf hat, ne? Saturday. Yep, guck. Moment, der Tag ist doch schon vorbei. Debate-Überschrift. Meatballs. Pork. Oder sowas in der Richtung, ich erkenn's gar nicht genau. Ja, nee, oder? Oder ist das Hähnchen? Ich hab's nicht erkannt. Was ist das? Auch egal. Jum, jum. Wann ist Hackerman-Time angesagt? Happa, happa. Ah, weiter. Code for fun. Richtige Hackermans hier. Was hat er da rechts auf? Ist das Figma oder sowas? Chat, erkennt das jemand? Was hat er da rechts auf? Und das hier hat er sein Visual Studio auf. Hier hat er wahrscheinlich sein nochmal Visual Studio auf. Sieht zumindest so aus. Nutzt er Vim? Nee, beides Visual Studio. Code. Hier einen Browser und das hier, was ist das? Ein File Explorer oder sowas? Er kennt's gar nicht. Was ist das rechts? Ist der Blick gegen das Fenster nicht anstrengend? Ja, wäre es für mich auch. Das sind nicht Chrome DevTools, nein, das sind nicht Chrome DevTools. Sieht nicht aus wie Chrome DevTools. Du hast die Corona eingefangen, Fields Batman. Das hat er mal in 1,5 Stunden gemacht. Easy.
Easy as a
Alles in 1,5 Stunden. Naja. Ich bin mir da nicht so sicher. In 1,5 Stunden machst du sowas im Prinzip, wenn du genau weißt, was du machen musst und alles nur noch runterschreibst und copy und pastest, aber ausdenken, während du das nie, never in 1,5 Stunden. Oder es ist aus irgendeinem Generator oder so. Ja, dann vielleicht, aber. Er schreibt einfach nur Comments. Fake. Wer kommentiert denn schon? Ernsthaft? Comments schreiben, lull. Mr. Lolf, dankeschön für den Sub. Guter Code dokumentiert sich selbst, genau. Deswegen braucht man auch keine Tests, weil guter Code macht auch immer das, was er machen soll. Okay, er ist quasi durch. Alles klar. Aber was ich da jetzt schon mal sehr schön fand, hier haben wir noch einen bei Amazon, was ich da sehr schön fand ist, das können wir uns später nochmal angucken, was ich da sehr schön fand ist, er arbeitet tatsächlich. Und das ist ja was, was mir in diesen ganzen Hipster, wie sieht mein Tag-Video aus, immer ein bisschen abgeht. Die arbeiten den ganzen Tag nichts. Also wer wirklich nichts arbeitet, ist anscheinend, ist hier letztens die Unternehmensberaterin, die ganzen Tag Excel-Tabellen macht. Gut, doch, die arbeitet auch, aber nicht das, was ich mir darunter vorstellen würde. Aber ansonsten sind diese ganzen, so wie ist mein Tag-Videos immer fernab von der Realität. Consultants, ja. Was ist das für ein Teil?
This is one Lego Motor.
Alter, schreien jetzt so rum.
As you can see, it's a bunch of a square.
Wir switchen mal kurz vor.
So that's what we're gonna do with this.
Okay, er hat quasi jetzt irgendwie 20 Lego Motoren zusammengeklebt oder wie?
Box is awkwardly here, but there's a hole in it right here. So the plan is to have this thing right here, and then a box on this side and a pulley to see if this thing can actually lift. So we gotta build that up real quick and then we can test it. Hey, 5 pounds successful, let's go.
Ja, Moment. Du kannst mit einem Lego-Motor, selbst mit einem einzigen Lego-Motor, theoretisch alles heben, was du willst. Sogar ein Hochhaus. Es kommt nur auf die Übersetzung an und auf dein Material, ob es das aushält. Es hebt halt sehr, sehr, sehr langsam.
This is coming undone. Oh, I see. We gotta fix this up here, but it can lift 5 pounds to start. Test number 2, 10 pounds. Here we go. We're good for 10. Oh gosh. Oh, it's bending so hard.
Das war aber knapp.
Okay, guys, that time it lifted up 10 pounds. Let's fix this and then try 20 pounds. 20 pounds is heavy stuff, you guys. I don't think this is gonna work. I am definitely glad I'm wearing eye protection, though. Okay, here we go. 20 pounds in 3, 2, 1.
Whoa. Ja, jetzt flippt man so aus.
Train we can make. Like a car you could ride on. I think there's a.
Okay, nice. Also, wir haben einfach ganz viele Lego-Motoren zusammen. Das. Ja. Mir ist nicht so umgehauen. 10 seconds Arch Boot Time. Okay, das ging. I3 Master Race. Da sieht man es mal wieder. Aber das bootet wirklich schnell. Aber SSD booten halt auch zackig. Guckt euch mal meine VM an. Meine VM ist auch mega, mega zackig am Starten. Ich habe da nichts großartig optimiert. Ja, machen wir VM an. Rebooten das Ding. Das ist auch zack, zack, zack. Und wenn man das noch ein bisschen optimiert, geht's sogar noch schneller wahrscheinlich. Und ich hab nichts gemacht. Nichts irgendwie großartig optimiert auf ultrafast Boot-Geschichten. Und wenn ich reboote. So, Moment, ab. Sag ich, wann's losgeht. Aus irgendwelchen Gründen hängt gerade was im Hintergrund. Und das Ding startet nicht neu. Ist auch geil. Top. So, ab jetzt. Acht, neun, zehn. Oh, fertig. Oder quasi, wenn der Hintergrund da ist, fertig. Also das waren auch, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so. Also ist kein Wunder. Das geht von SSD, geht das schnell mittlerweile. Real-Life-Paper am Start. Also das ist ja eigentlich nichts Besonderes mehr. Setzt du den Hintergrund mit Fee? Kann sein. Ich bin mir nicht sicher mehr, was ich dafür verwende. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür verwende. Also das ist kein Ding mehr, mit SSD schnell zu booten. Okay, was gucken wir uns als nächstes an? Lohnt sich das, Arbeitsvermittlerin? Oh ne, das halte ich jetzt nicht aus. Why I'm leaving, I'm leaving Firefox and this is the browser I picked. Das ist doch G-Bait. Das ist doch G-Bait. Erstmal Sponsor, so muss das sein. Why no love Firefox? Okay, da bin ich mal, das müssen wir uns wirklich anhören, da bin ich mal gespannt, warum er der Meinung ist, Firefox suckt. Ich bin auch in den letzten Jahren nicht mehr so zufrieden mit Firefox wie früher. Deswegen habe ich mittlerweile ja eigentlich alles an Browsern, was es gibt, von Chromium bis Chrome bis Firefox. Ich habe Dings Vivaldi noch drauf. Das Einzige, was ich nicht verwende, ist Edge. Auch wenn es drauf ist, aber ich sehe es nicht ein.
So let's start with why I don't really want to use Firefox anymore as
ja,
a web browser.
Schieß los.
First, Firefox is adding ads in the browser.
Was machen die? Moment, das habe ich jetzt nicht gecheckt.
So let's start with why I don't really want to use Firefox anymore as a web browser. First, Firefox is adding ads in the browser.
Echt?
You can disable them, but ethically, I'm...
Wirklich? Wirklich? Ist das so? Testen wir mal. Haarausfall. Hab keine Werbung oder kommt das noch? Ads Suggestions. Auf der New Tab Seite. Ach hier! Das da! Ach das da! Ah, okay. Ja, naja, da müsste man sich auch beschweren, dass Google als Startseite hat und sowas. Also, ja, okay. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass man das nicht mag, aber okay.
I'm not a fan of the idea. However well it might be implemented or done, my browser should not push ads to me, period. Firefox has telemetry enabled out of the box, and I have no problem with telemetry if it's opt-in or
da
if
hat er
I
nicht
have
unrecht.
At least
ja,
an option
richtig.
To disable it at first start.
Das,
Firefox
das stimmt.
Hides that telemetry in the
das,
settings
das ist,
and doesn't inform
richtig.
Users about it, and
da
I find that kind of
da gebe ich
Firefox
recht, ja.
Pushes other services I have no use for, like Pocket.
Ja, das brauche ich auch nicht.
I want my browser to be a browser, not a reading list, not an operating system. I want it to display web pages, and that's it. Firefox
ja, für alles andere hat man ja theoretisch auch Plugins. Warum man das drinne braucht, ich weiß es nicht.
All that well on Linux and doesn't really look like a native app unless you use custom user chrome.css, which might be disabled in the future. I like the Proton redesign, but it still doesn't really look like a native application.
Ja, das ist auch eine Sache, die ich an Firefox nicht mag und ich der Meinung bin, sie haben sich von dem wegentwickelt, was es eigentlich mal ausgemacht hat. Nämlich, Firefox war ja noch nie der Browser für die Ultra-Kack-Noobs. Früher war das Internet Explorer, heute ist es, keine Ahnung, Edge und Chrome oder was auch immer. Firefox war ja schon immer der Browser, der quasi so die bisschen technisch interessierten Leute angesprochen hat, die auch die mal ein bisschen abgedrehtere Add-ons haben wollen oder ein bisschen tiefer einsteigen. Also im Prinzip war Firefox schon nie gedacht für den 0815-User, aber es war immer, dass man ein bisschen mehr machen konnte. Und gerade das UI-Redesign gefällt mir nicht. Guckt euch dieses Menü an. Dieses Hin- und Her geswitcht, das ist so, warum brauche ich ein Tablet-Menü auf dem Desktop? Das triggert mich richtig. Also das UI-Redesign ist überhaupt nicht meins.
App isn't great on Android. On iOS it's just a Safari wrapper, but the interface isn't great either, in my opinion. And finally, Mozilla is trying to censor the web. Nah, that one is complete nonsense. It's a common misconception, but it is complete nonsense.
Aha, hab ich gar nicht mitbekommen.
Just a brief tangent, but what they actually asked for is more transparency. Like revealing who is paying for advertisements. More transparency of platform algorithms, lowering the priority of proven disinformation
okay.
in algorithms,
jetzt erzählt er uns quasi,
and working
jetzt gut
with researchers
ist,
to study the impacts of the big tech platforms on people. If anyone sees that as censorship, they have a twisted worldview. Basically, what they said is deplatforming isn't the solution. The solution is to give people more insight.
Um was geht's? Ich kann nicht folgen.
Insight into what's paid for, by whom it's paid for. And basically, just tell them, this is proven to be false, don't believe it. That's it. I'm also not forgetting that Mozilla is completely dependent in terms of
Firefox. Moment, das ist jetzt alles, was er gegen Firefox hat, das ist jetzt ja wirklich jetzt nicht so der Wahnsinn, ja?
Revenue,
wenn alles andere
Google,
gut wäre.
Which means that they are not an independent actor anymore. And that also means that I have basically no real faith left in Firefox and Mozilla as a web browser for the future. Now, what exactly am I looking for in a web browser, apart from just some
also das war jetzt, finde ich, jetzt nicht sonderlich überzeugend. Also, da gibt es deutlich mehr in Firefox, was mir auf den Keks geht. Zum Beispiel, dass sie vor 2 Jahren oder so ihre Plugin-Schnittstelle so umgestellt haben, dass die Add-ons, die früher quasi richtig viel machen können, jetzt kaum noch was machen, was eines der riesen Vorteile von Firefox war. Dass laufend irgendwelche Updates die Add-ons breaken. Dass das UI immer tablet-lastiger wird. Und also es gibt durchaus Dinge, die ich Firefox negativ ankreiden würde. Das, was er da jetzt erwähnt hat, ist so am Rande vielleicht, ja.
On this wonderful safe space that is the internet. First, I want something that looks at home on my desktop as much as possible. Something that looks like it's using GDK or Qt. I don't need thousands of...
Es ist mir scheißegal. Ich finde, ganz ehrlich, Firefox kannst du auswählen, Dark Theme, Light Theme, das reicht in der Regel. Und ansonsten, was gibt's hier am nicht großartig native denn zum Aussehen? Also, es ist ein Browser. Das Einzige, was ich hier am UI sehe, ist hier oben die Leiste. Fertig. Ja. Ich habe übrigens absichtlich bei dem Browser, also ich habe hier für euch immer Dark Reader an, ich habe absichtlich im Browser kein Dark Mode, weil Webseiten in der Regel hell sind. Aber das kann man auch relativ einfach einschalten. Also, was sieht jetzt hier nicht so großartig native dran aus? Die Leiste, oder wie? Gut, aber ich bin auch i3-Nutzer. Ich habe eh kein richtiges Look and Feel. Ich habe ja eigentlich nur noch Fenster im Fullscreen. Egal. Also kann man sich drüber streiten. Ich sage jetzt nicht, dass es Blödsinn ist, weil jeder hat da individuelles Empfinden, was ihm wichtig ist. Aber naja, das hat mich jetzt nicht so wirklich geschockt.
As much as possible. Something that looks like it's using GDK or Qt. I don't need thousands of features and extensions. An ad block, syncing with an account to keep my passwords in sync.
Das brauche ich nicht mal.
Or compatibility.
Ich brauche noch nicht mal einen Sync. Ich brauche Adblock. Ja, das war's.
Manager
und Dark Reader.
And that's it. I need a mobile client that has a reasonable performance and a usable interface.
Brauche ich auch nicht.
So stuff loads relatively fast,
ja,
and doesn't stutter too
das
much.
Das braucht man.
Anything that performs in the same class as Firefox will work for me. RAM usage is irrelevant, as I only use computers with 16 GB of RAM or more, so my browsing never really poses a threat to that. I also want a browser that's private, out of the box, without opt-out telemetry, ads in the browser, or...
Ja, das kann ich verstehen. Dass ihm das nicht gefällt, ja.
I like to avoid Chromium-based browsers if possible, because Chromium is controlled by Google, however open source it is, and that monopoly
okay,
can...
Okay, also wenn du kein Firefox willst und kein Chrome, oder es ist ja eigentlich Plink, ist es ja, Plink oder so, wie das jetzt ja intern heißt, based Browser willst, dann wird's ganz schön schwer. Da bleibt ja im Endeffekt nur noch Safari. Was willst du sonst verwenden? Alles andere ist Chrome-based oder ist es Firefox?
Me. Now, in the end, if I have to use a Chromium-based browser and there is no other viable alternative, I will do it, but I won't be happy and no one will be happy. And that's about it. And I know there are going to be compromises that have to be made, which is why I'm going to score each option with a scoring system. Each feature is worth 1 point.
Uh-huh.
That's it. Let's begin with the Firefox alternatives. And there are Firefox forks that kind of solve most of the issues I have with Firefox, namely Pale Moon and Waterfox. Pale Moon is a no-go out of the box. It looks completely outdated visually and looks and feels like Firefox 3.
Ehrlich gesagt, ich persönlich mag den Firefox 3 Look.
Can't see myself using it for any period of time or spending the time to customize it. I mean, it might have hidden talents, but this is Windows XP.
Die Sache ist halt nur die, sieht es nur aus wie Firefox 3 oder ist da unten drunter auch Firefox 3, weil dann kannst du es nicht verwenden.
Here and that's not a compliment. Waterfox is more interesting. It does have access to Firefox.
Ganz ehrlich, Chat, ich meine das jetzt wirklich ohne irgendwie, ihr müsst das jetzt nicht sagen, weil ich das gesagt habe oder so. Interessiert mich wirklich, was ist euch lieber menütechnisch oder GUI-technisch? Die Firefox 3 Optik oder die aktuelle Firefox Optik mit diesen komischen Menüs? Sag mal, würde mich echt interessieren. Also, ich habe auch keine Schmerzen mit, wenn ihr sagt, das aktuelle. Ich meine, ich gebe zu, dass das nicht sonderlich, dass es nicht super 2022 aussieht. Das würde ich auch so unterschreiben. Aktuelle, okay. Also ich mag das hier lieber.
Or spending the time to customize it. I mean, it might have hidden talents, but...
Tro-M, deine Message wurde geblockt, weil, jetzt pass mal auf, weil, das muss mir jetzt einer von euch erklären, warum diese Message geblockt wurde. Ich screenshotte euch das mal kurz. Aus irgendwelchen Gründen ist Twitch der Meinung, Ü40 ist, was auch immer, racist. Was hat denn Ü40 denn mit Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit oder Religion zu tun? Ü40? Also ich erlaube die Message jetzt, aber... Ist das irgendwas racist-mäßiges, was ich nicht kenne, wo man irgendwas umschreibt damit oder so? Ja, wenn man zum Beispiel schreibt, was weiß ich, Jap, das ist nice, dann erkennt das Twitch ja auch oft als Jab, so als Japan-Racist-Kram. Und das blockt es auch. Aber das kann ich noch nachvollziehen. Aber was ist Ü40? Altersdiskriminierung. Keine Ahnung.
This is Windows XP territory here, and that's not a compliment. Waterfox is more interesting. It does have access to Firefox Sync. It looks modern, with a compact look and feel out of the box, and it has no telemetry, ads, or unnecessary services. It's basically Firefox without Mozilla, which is kind of what I'm looking for.
Yeah.
It also has no extensions out of the box, so I can install the one or two I want to use and stop at that. Unfortunately, it doesn't pick up on my GTK theme at all. So it looks more out of place than Firefox.
Ah, who cares? Siehste, das ist halt ein Vorteil, den ich habe mit i3. Ich habe kein Theme. Ich habe Anwendungen im Fullscreen. Und wisst ihr, was das Gute ist an Anwendungen im Fullscreen? Ihr wastet kein Space. Und ihr seid nicht permanent damit beschäftigt, den Kram irgendwie anders anzuordnen oder sowas. Einfach Fullscreen-Anwendungen haben. Easy. Ich meine, wenn man es als Window braucht, kann man das ja immer noch machen, aber es ist eigentlich useless. Einfach Fullscreen-Anwendung. Muss ich nicht mit irgendwelchen Themes. Deswegen ist für mich i3 auch mit Abstand der beste. Es ist ja kein Desktop. Es ist einfach, als wäre es nicht da, i3. Und das ist das Beste.
Has a little bit less performance on benchmarks than Firefox, but it's honestly not that much of a difference and not really noticeable in real life use.
Nee, das macht
For people who pay attention to this, Firefox is also now owned by System One, the same company that owns Startpage. They haven't done anything to break my trust in either of these companies, but it's still something to watch for in the future.
Schon nie gehört.
So for Waterfox, we have 1 point for the feature set, 1 point for the privacy.
Ja, ich waste Pixel an den Seiten, das stimmt, das ist aber, weil es mir lieber ist, dass wenn ich zwei Anwendungen des gleichen Typs offen habe, dass ich die quasi auseinanderhalten kann, weil es ein hat. Ja. Und außenrum habe ich das einfach, weil ich es nicht mag, wenn es so sehr am Rand hängt. Ja, da waste ich Pixel, das ist richtig. Aber absichtlich.
Point for the performance and 1 point for not being Chromium based. I'll also add 0.5 point for the compatibility with the Firefox mobile app. It's not fantastic, but it's okay. So we have 4.5
mehrere
out
Monitore.
Of
Ich habe zwei Rechner und dementsprechend zwei Monitore. Ja. Also hier links habe ich jetzt meine Stream-Vorschau und Zeug und ich habe. Also ich habe an jedem Rechner nur einen Monitor, aber zwei Rechner und zwei Monitore. Und eine Software, wo die Maus geshared wird.
So let's talk about Epiphany or GNOME Web.
Oh ne. Vergiss es, oder? Was ist denn das? Ist das WebKit-based noch? Das kann doch die Hälfte nicht im Internet, das kann doch die Hälfte der Webseiten nicht richtig anzeigen. Würde ich jetzt mal vermuten.
Epiphany is quite a competent browser, and it's based on WebKit, which is WebKit, the same engine that powers Safari, which is also a competent browser. Now, while WebKit isn't
Safari
the best
ist Schrott.
Rendering engine out there, I have to attribute that to Blink, however much it pains me to do so, but it's still competent enough, and Epiphany has the nice touch of looking like a native application, as it is using a native toolkit, namely GTK. It also has a built-in ad blocker,
although it's not very efficient, for example,
ads on YouTube aren't blocked, and there doesn't seem to be a way to install other extensions on it. Epiphany doesn't have its own sync capabilities, but it does work with Firefox Sync, which means I can still use a mobile app with it.
Muss man für i3 nicht eine Umgebung wie XFCE oder GNOME installieren? Nö. Wozu? Du kannst dir die Programme aussuchen, die du haben willst. Klar, du kannst dir einen GNOME Terminal installieren, wenn du GNOME Terminal haben willst, aber du musst kein GNOME installieren. Hab ich auch nicht. Wozu?
Ability to do a full page screenshot though, which is going to be annoying for my Linux news videos. Performance is unfortunately lower than the one I got on Firefox, especially in the graphics department, where it seems that WebGL support isn't really on par. But here again, it's not something I really notice when loading regular websites.
Also ich würde ganz ehrlich, ich würde nicht mehr freiwillig in WebKit-based Browser. Ja, nee.
Yeah. Basis. So, for Epiphany, we get 1 point for the privacy, 1 point for using GTK, 1 point for not being Chromium-based, and 0.5 point for the sync capabilities with the mobile Firefox app. I'll also give it 0.5 point for performance because it's close enough in the areas that matter to me. Now, that's a total of 4 out of 6. And now we move on to the Chromium-based browsers. First, there's Google Chrome. No, seriously, I'm not using that thing. I spent years trying to remove everything related to Google from my life, except from YouTube. I'm not about to use a web browser that's going to tell everything I do to Google instead. Now, it might be a good browser or not.
Deswegen habe ich Chromium am Start.
I don't know, but it's a no-go for me. Hallo? Performance is really fantastic though, beating anything else I tested, including all other Chromium-based...
Die V8-Leute sind einfach way too smart. Du kannst installieren, was du willst unter i3, klar.
Browsers.
Guck mal, ich hab doch auch hier... Alter, wilde Mischung. Ich hab GNOME Terminal am Start. Was ist... GNOME Terminal am Start. What the fuck? Leute, warum habe ich Putty drauf? Putty unter Linux. Ich glaube, das habe ich mal einfach aus Meme-Gründen installiert. Ja, ich glaube, das war einfach nur zum sich drüber lustig machen. Ach, Putty! Gateway. Nicht Putty. Erstmal alle Abhängigkeiten, Putty, weg damit. Ja, gut, sehr schön. Ich habe ja auch querbeet hier alles Mögliche drauf. XFCE Screenshot Tool, GNOME Terminal, Chromium als Browser, Electron eGit, VLC, alles Mögliche.
That thing is really, really fast. It does look pretty out of place on my desktop though, not even respecting my theme out of the box, and it lacks a full web page screenshot capability, although that could be added with an extension. Chrome gets 1 point for the feature set, 1 point for the performance, 1 point for the mobile app. That's 3 out of 6, but even if it was 6 out of 6, I still...
Seriously? Aus seiner Sicht ist Epiphany-Dings, ist das... Okay, jeder wie meint, ja?
Still wouldn't use it. Now on to Chromium. And this at least has the good taste of removing much of what calls home to Google. The issue is, it doesn't have any sync capabilities for passwords, bookmarks and history.
Naja, aber da gibt's add-ons für.
I could only use it with a third-party bookmarks manager and password manager. Now that's doable. It doesn't look horrible, especially if I tell it to use the GTK Plus style, but it's still not native looking by any means. The performance is top-notch though, a bit lower than Chrome, but way higher than Firefox or Epiphany or Waterfox. You can add virtually any extension you'd want to Chromium. So getting a good ad block or the necessary password managers shouldn't be too much of an issue.
Ja, ja.
Compatibility with websites is basically
perfect. Ich muss sagen, Passwörter im Browser speichern ist gar nicht so schlecht. Unter einer Voraussetzung, du machst die Absicherung mit Masterpasswort. Ich meine, natürlich ist ein Passwortmanager immer noch sinniger, aber wenn man sie im Browser speichert und mit Masterpasswort, dann ist es schon mal besser als 99% der Menschheit. Ich weiß gar nicht, ob Chrome sowas wie Masterpasswort kann.
Perfect. As developers generally only test their websites with Blink, the lazy bastards, and I could use any mobile browser I'd want, seeing as the password manager would be separated from the browser itself through an extension. Now Chromium would be a good candidate for my use case, paired with something like Bitwarden, for example. Of course, I'd rather avoid using anything Chromium-based, so it will be kinda last resort. Now Chromium gets 1 point for the feature set, 1 point for the privacy, 1 point for the performance and 1 point for the mobile app, seeing as I could use virtually anything I want with the
manager. Der will doch nicht ernsthaft behaupten, dass Chromium auf einem Level mit dem Ding ist. Das ist einfach meilenweit ahead, was Webtechnologie angeht. Das ist das, wo es beim Browser drauf ankommt. Ob das jetzt die exakte Color von seinem GTK-Theme in der Adressleiste hat, weil mehr ist ja bei einem Browser eh nicht da. Scheiß drauf, im Zweifelsfall machst du hier auch beim Firefox irgendein Theme drauf, was halt ähnliche Farbe hat wie dein Terminal und gut ist.
That's
also ich meine, auf Webtechnologien und modernen Support kommt's doch in einem Browser an. Der Rest ist so Beiwerk.
Now let's talk about Brave. Here's one that has been recommended over and over.
Ist auch Chrome-based.
And I already covered Brave and its search engine
oder?
In a previous video.
Ist das nicht auch Chrome-based?
Check it out in the card up top. And while it's an excellent browser, it just has too many issues for me to consider it as my daily driver. First, it looks really out of place. Even using the GTK Plus look, it adds orange highlights, the scroll bars, much like Chromium, don't pick up on the native look of my desktop, and the settings even use different fonts and colors than what...
Also ehrlich, das wäre mir so egal, ob das so aussieht. Ich will es einfach nur gut lesen können. Wie oft bin ich denn in den Settings?
...what I use on other apps. It also has way too much stuff baked in. A crypto wallet, Brave Rewards and an enormous
ja, so ein
settings
Shit,
that I
das,
just can't wrap my
so, so ein Shit, da gebe ich ihm recht, so ein Shit bräuchte ich auch nicht.
Around, which is ironic, because I use KDE as my daily driver on my desktop.
Moment, KDE? Er erzählt mir doch die ganze Zeit was von seinem GTK-Theme. Ich blick nicht mal durch.
Although weirdly in benchmarks, it doesn't perform as well as other Chromium-based browsers. It is the only one that can actually complete MotionMark, though, as all other Chromium-based alternatives fail to complete this benchmark. Its mobile client is good, and it can sync without an account, simply through a passphrase system or a QR code. It's handy to start syncing with a new device, less handy if all of your devices are
okay,
lost or changed.
QR-Code-Syncing finde ich tatsächlich cool. Dann hältst du einfach einmal am Tag dein Handy an Bildschirm und synkst dir die Passwörter. Aber nicht die Passwörter, die Bookmarks. Das finde ich von der Idee her eigentlich ziemlich cool.
Yes. Brave gets 1 point for the performance, 1 point for the mobile app, 1 point for the privacy, but it doesn't get any points for the feature set because it just has way too much baked in by default. That's 3 out of 6.
Also es hat ein gutes Feature Set, aber es ist zu viel, okay.
Now another one that's been heavily recommended
Vivaldi.
To me as well.
Vivaldi finde ich von der Idee her wirklich cool. Ist aber auch Chrome-based. Auch Chromium-based. Vivaldi finde ich an sich cool. Da sieht man auch, dass Vivaldi quasi der eigentliche Opera-Nachfolger ist. Das ist ja von dem ehemaligen Opera-Gründer, glaube ich sogar.
Well, and I don't really understand why.
Du hast halt einen E-Mail-Client und alles Mögliche drin.
It is Vivaldi. And it's basically an operating system. It has multiple lines of tabs, multi-window and panel, an E-Mail-Client, tab thumbnails, a note-taking app, macros, Mouse Gestures, Translation Built-In, a Contacts Manager.
Ja, im Prinzip ist das die Vision, die er früher mit Opera auch hatte.
Support for Razer Chroma RGB, a Feed Reader and a Calendar Manager. It's also not entirely open source. It's auditable, as it's purely CSS, HTML and JavaScript, but it's not made available to reproduce, modify and reuse. The interface is completely alien to my system, and it looks like a Windows app transplanted to my desktop. I really didn't
es ist keine Windows-App. Es ist Electron wahrscheinlich. Für die zusätzlichen Dinger.
Felt out of the box in the looks department.
Vermute ich jetzt einfach mal.
Vivaldi has sync capabilities with an account as well and mobile apps that look quite good. The performance is on point, on par with Brave, more than enough for my needs. Now Vivaldi just doesn't cut it for me. It might be perfect for some, but for me it's more than overkill. I need something that displays web pages, not the web browser equivalent to Emacs. And I would also prefer using
ja gut,
something that is open.
Ich meine, er muss ja den Kram da drin nicht verwenden, du kannst es sogar runterschmeißen. Also ich finde Vivaldi von der Idee her nicht schlecht.
source if there is a viable open source alternative. And in Vivaldi's case, there are plenty. Vivaldi gets 1 point for the performance, 1 point for the privacy, and 1 point for the mobile app, but also doesn't get any points for the feature set because...
Okay, no. Wollen wir wetten, am Ende kommt als Ergebnis raus, er verwendet weiter Firefox?
That's 3 out of 6. So Opera,
weil wirkliche Probleme mit Firefox hatte er ja eigentlich gar nicht.
The same issues. It has a built-in
VPN, auch Chrome-based.
Integrated messaging apps, a crypto wallet, social networks in a sidebar, pin boards, a unit converter, plus a music and podcast player and a news feed. It also has sync capabilities with an Opera account. It's not at all what I'm looking for in a browser.
Außerdem ist es China-Chinesen-Zeug. Also Opera ist das einzige von den Vorgestellten hier, was mir garantiert nicht in die Tüte kommt.
Already have apps to deal with.
While the Opera is China-Chinesen-Kram.
Or Vivaldi, and way higher than Firefox or Epiphany, it just doesn't look or feel right on my KDE or Elementor OS desktop. In short, Opera gets the same score.
Übrigens habe ich euch erzählt, dass Opera GX Werbung machen wollte bei mir. Und wir sind uns nicht einig geworden. Ich krieg das jetzt gar nicht mehr zusammen. Sie wollten irgendwie, dass ich das anpreise. Halt auch Dinger, die mir persönlich egal sind, beziehungsweise die ich nicht so toll finde. Und sie haben dann gemeint, nee, sie wollen bloß mit Leuten zusammenarbeiten, die auch, wie haben sie das umschrieben? Quasi so voll Feuer und Flamme sind für ihr Produkt und dass ich da Sachen nicht dran mag, das gefällt ihnen nicht so. Und dann, ist es nie zustande gekommen. Soll mir recht sein.
Previous two browsers, 3 out of 6. On to Microsoft Edge. That just
also was heißt, sie wollen, nein, sie wollen, dass ich, sie wollen nicht, dass man das sagt, so rum. Edge, ja Edge, er könnte auch Edge auf Linux verwenden, kein Ding. Aber Edge ist halt auch Chromium-based. Es ist im Prinzip alles Chromium-based.
All release on Linux.
Wenn es nicht Firefox oder irgendwie Oldschool WebKit-Shit ist.
No, seriously, no, I'm not using that one either. I don't want to give my data to Microsoft any more than I want to give it to Google. Microsoft Edge has been found to use a unique hardware identifier and sends it to Microsoft to make a unique user profile. I do not want that. On Windows, you can purge that identifier, but I'm not using Windows, so nope. I left links to articles about this in the description. Apart from that, Edge doesn't look any worse than Firefox on Linux once you tell it to use the GDK theme. You can tell it's not using GDK or Qt, really, but it's not atrocious. It's fast, with one of the best performance scores out of all Chromium-based browsers, and it doesn't overload you with a huge number of features. It also supports sync, although it's using a Microsoft account which I would rather not use. Edge gets 3 out of 6 for the feature set, the performance, and the mobile app. And that basically concludes this little competition.
Final choice. Now, also ich meine, eigentlich müsste hier Epiphany oder so verwenden, aber das ist halt ein Webtechnologien für den Arsch. Ich wette mit euch, Fazit ist, er verwendet weiter Firefox. Er verwendet weiter Firefox, ich könnte wetten.
With every single one of these options. Now the highest score would be Waterfox, and if I was a rational human being, this is what I would use. Unfortunately, Waterfox just doesn't adapt well to my system, and while it doesn't have ads or telemetry, it basically removes everything that Firefox has that annoys me. I would still feel like I haven't changed browsers at all, and I kinda want to change browsers.
Moment, ist das nicht entgegen dem kompletten Sinn des Videos? Egal.
So next in line is Epiphany, but it has an incomplete ad block, no full page screenshot capability, without the ability to add that, and its performance is slightly lower than what Firefox offers. The other solution
welche
would
ich
be
nehmen würde? Ich würde das nehmen, was ich jetzt auch habe, eine Mischung aus Chrome, Chromium und Firefox.
Chromium and Bitwarden, but I don't really like using Chromium-based browsers. All other Chromium alternatives.
Ja, wenn du wenn du kein Firefox willst, kein Firefox Fork, keine Chromium-basierte Browser, es bleibt ja nichts übrig. Es bleibt ihm doch nichts anderes übrig. Safari können da verwenden. Aber da hast du ja noch mehr Probleme mit.
That can't really be turned off or full of features I don't want or need. And in the end, after a long deliberation, I decided to move from Firefox to Epiphany. The performance difference in real use...
Seriously? Ernsthaft?
didn't really seem too noticeable to me, but we'll have to assess that.
Ja, das ist der WebKit Chrome Browser, wo du die Hälfte der Web-Technologien, die in den letzten zwei Jahren eingeführt wurden, wahrscheinlich nicht benutzen kannst.
Real world use with this thing as my daily driver browser.
Lol.
I will still keep Firefox on the side, just in case there's something I just can't do with GNOME Web, with Epiphany.
Ja, guck mal.
But basically I'm going to try to only use that thing. It doesn't have that screenshot for web pages thing.
Ich kann es gar nicht schreiben. Wie schreibt man
das? I'm gonna have to find something else because I use that for Linux news all the time.
Wie schreibt man das? Browser?
But I'll try to find another alternative.
Browser? Can I use? Haben die überhaupt diese Sache da drinne? Nee. Der Browser steht noch nicht mal hier drinne. Ich kann es noch nicht mal vergleichen, was der hat. Kann man noch andere Browser eindingsen hier? Warum er von Firefox weg will, verstehe ich nicht. Kann man die Möglichkeit, hier irgendwie noch andere Browser auszuwählen? Ob es den auf Windows gibt, keine Ahnung. Schau dir mal die Kommentare an. Ja, okay, gute Idee.
Hey guys.
Ja, ist schon was dran. Richtig. Da habe ich übrigens sogar mal ein Video zu gemacht. Da waren die Kommentare auch sehr Threehead drunter. Safari. Ja, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Chrome auf iOS existiert nicht. Und da waren richtige Low-IQ-Kommentare drunter. Oh Mann. Was ihr sagt, das letzte Video von ihm verwendet er wieder Firefox? Oder welches Video denn? Firefox. Ja, der ist bestimmt wieder bei Firefox hier. One month with was not fun. Ja, ach komm. Ach nee. Es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, als hätte man sich das nicht gleich denken können. Wer hätte das nur gedacht?
You heard me.
Web Compatibility. Ja, ach nee. Das ist das Erste, was ich gesagt habe. Was ich... Alter. Was ein Müll, Alter. Lull. Nee, Level Cap hat uns nicht gebaitet. Das war schon ganz okay, das Video. Die dunkle Wahrheit über Flirtbots. Alles klar, was haben wir sonst noch zur Auswahl? Custom BCBs in about 2 hours. Das ist der Typ mit seiner selbstgebauten HoloLens-Brille. Der ist eh abgedreht. Powerbanks. What meetings sounds to interns? Can Wireshark spot hidden cameras? Okay. Microservices. Moment, das geht nur 3 Minuten. Vielleicht ist es ja lustig. Keiner wurde mir vorhin empfohlen. Alter, was ist das für ein Sound? What the fuck?
I'm still not understanding this.
Jetzt.
Why is it so hard to display the birthday date on the settings page? Why can't we get this done this quarter?
Look, I'm sorry. We've been over this. It's the design of our backend. First, we have to call the Bingo service. See, Bingo knows everyone's name-o, so we get the user's ID out of there. Then from Bingo, we can call Papaya and MBS to get that user ID and turn it into a user set.
Der Witz ist ja... Das ist gar nicht so. Das ist ja mal gar nicht so weit von der Realität entfernt mittlerweile.
We can validate those with Umnap.
Wisst ihr, warte mal, da muss ich jetzt ganz kurz noch was zu sagen. Wisst ihr, man hat teilweise die Möglichkeit, gerade wenn es simple Anwendungen sind, was weiß ich, im Prinzip brauchst du eine Webseite, die sich alle 30 Sekunden mal aktualisiert und irgendwelche Daten darstellt. Also eines der simpelsten Sachen, Schrittchen. Was kannst du machen? Ja, du machst im Endeffekt irgendwie eine HTML-Seite mit irgendwie 10 Zeilen JavaScript drin und irgendwie ein Backend-Aufruf, der deine Daten im Hintergrund alle 30 Sekunden fetcht. Also quasi irgendwie, frag mich nicht, 100 Zeilen Code, alles zusammen am Ende. Kannst du machen. Aber die heutige Variante davon ist, nein. So einfach ist es nicht. Das Daten holen musst du über irgendwie eine Azure Function machen. Dann kannst du deine Anwendung nicht einfach irgendwie da 10 Zeilen sonst was oder so hinrotzen und es funktioniert. Du musst da mindestens 3 verschiedene Microservices draus machen und das Ganze natürlich dann auch über GitHub Actions oder irgendeine CI/CD-Pipeline deployen. Klar, das macht alles Sinn ab einer gewissen Größe, aber ich finde, es wird heute schon kleine Sachen maßlos overengineert. Du brauchst ein Kubernetes-Cluster, um es laufen lassen zu können, noch zusätzlich, genau. Also ich finde, es werden tatsächlich kleine Sachen heute, wirklich absolute Kleinigkeiten heute, komplett overengineert. Also es ist genauso, letztens hat doch jemand im Stream gefragt, Max, ich habe irgendwie eine Web-Anwendung und einen Server und will das da regelmäßig drauf, bei einem Git-Push will ich das regelmäßig auf den Server deployen. Ja, da habe ich ihm ja auch gesagt, ja klar, du kannst natürlich die super moderne, agile Route gehen, GitHub pushen, GitHub Actions, das bilden lassen, das auf den Server pushen, wie auch immer. Oder aber, du machst dir einfach ein 2-Zeilen-Deploy-Script in dein Repo, Rsync vom Bildordner dahin und fertig ist und ein Restart hinten dran. Ja, du machst hier 3 Zeilen Shell-Script, Bild, Rsync, Restart über SSH. Das ist bestimmt nicht die super tolle Cloud-Native-Lösung, aber es ist für eine 100-Zeilen-Anwendung absolut ausreichend. Du führst ein Skript aus, das Ding wird gebaut, deployed, restarted, fertig. Und die Sache ist halt die anderen Sachen haben alle ihre Daseinsberechtigung. Gerade wenn es ein bisschen komplexer wird und gerade wenn du dann solche Sachen hast wie mehrere Application-Services dahinter mit Load-Balancer davor und du möchtest die quasi so hot-reloaden, rotierend, dass du den ersten aus dem Load-Balancer deaktivierst, dann dort updatest, dann wieder hochfährst, dann den nächsten und sowas. Wenn du sowas machen willst, das würde ich auch nicht selbst über einen Bash-Script scripten. Da würde ich irgendwas nehmen, was dafür gut ist. Sei es, wenn es Linux-Kisten sind, dass ich irgendein Ansible-Playbook mache oder dass ich bei einem Push wirklich irgendwie über GitHub Actions mache und dann, sei es auch irgendein Kubernetes-Cluster deployen lasse, was auch immer, da kann man sich das ja überlegen. Aber man muss nicht Kleinigkeiten so krass overengineeren, dass die Infrastruktur und Verwaltung drumherum quasi 5-mal größer ist als das eigentliche Programm. Das muss nicht sein. Also ich bin wirklich großer Fan von so lang simpel und langweilig machen quasi, bis man da rausgewachsen ist. Und dann die nächste Stufe. Man braucht doch ja auch keine 3 Raspberry Pis mit Kubernetes drauf daheim, um ein Wiki laufen zu lassen oder eine Einkaufsliste.
Into a user session token. We can validate those with Umnap. And then, once we have that, we can finally pull the user's info down from Raccoon.
Yeah, but couldn't the Raccoon team basically just...
No, Raccoon isn't guaranteed to have that info. Before we do this, we have to go to Wingman, do a query to see if the user's willing to take it to the next level, or if they're just playing the field. Now, Wingman is cool, but he doesn't store any user info himself. He has to reach out to other user info provider services.
Das ist tatsächlich erstaunlich nah an der Realität dran.
Like RGS, Barbie Doll, Ringo 2, BLS. But how does it know what all the user provider services are? Well, for that, it has to go to Galactus, all-knowing user service provider aggregator. And while Galactus has omniscient knowledge of all current user info providers, it doesn't have future sight or knowledge of past user info providers, so it expects a time range. To get all the current user info providers, we need to pass a time range with the current time and a time representing the end of the universe, which we get from EKS, our entropy chaos service. EKS? being deprecated at the end of the month for OmegaStar. But OmegaStar still doesn't support ISO timestamps like they said they would a month ago. So until OmegaStar gets their fucking shit together, we're blocked. We can't get sign up for our use case. We can't use EKS. There's nothing we can do. So Galactus won't be able to find our new birthday boy provider, which means Wingman won't know how to talk to anybody, which means I won't be able to find true love and I'll die alone.
Satya.
I'll die alone, without ever knowing love, without ever knowing it's my birthday. We're blocked, okay? We're blocked, you sad, pathetic little product manager. You think you know what our users want? You know nothing of my pain, of Galactus's pain. You think you know what it takes to tell the user it's their birthday? You know nothing. Delivering this feature goes against everything I know to be right and true, and I will sooner lay you into this barren earth than entertain your folly for a moment longer.
All right, so clearly this is a blocker. No problem, we'll push this out another 2 to 3 years or so. Learned a lot today. Love Galactus.
Eigentlich hätte er sagen müssen, wir haben eine Menge Learnings jetzt heraus mitgenommen. Oder irgendwie sowas.
We'll talk next week about adding middle names to the profile. Awesome. Sounds good. Take care.
Okay, er hat's Problem nicht verstanden. Wir nehmen das mit. Genau, der Klassiker schlechthin. So, was hat eben jemand geschrieben? Soll ich gucken? Technical Jargon Overload. Here at was ist das? 4 zu 3? Von wann ist das denn? Das haben wir schon mal geguckt. Das, Leute, das kommt mir bekannt vor. Das haben wir schon mal geguckt.
Develop a line of automation products that establishes new standards for quality, technological leadership, and operating excellence. With customer success as our primary focus, work has been proceeding on the crudely conceived idea of an instrument that would not only provide inverse reactive current for use in unilateral phase detractors.
Was?
But would also be capable of automatically synchronizing cardinal gram meters. Such an instrument comprised of Dodge gears and bearings, Reliant electric motors, Allen Bradley controls, and all monitored by Rockwell software is Rockwell Automation's retroencabulator. Now basically, the only new principle involved is that instead of power being generated by the relative motion of conductors and fluxes, it's produced by the modal interaction of magnetoreluctance and capacitive diractance.
Was?
The original machine had a base plate of prefamulated amulite surmounted by a malleable logarithmic casing in such a way that the two spurving bearings were in a direct line with a panometric fam. The lineup consisted simply of 6 hydrocoptic Marzel vanes.
Er sagt es auch so, als ist es obvious. Als ist das einfach das Naheliegendste auf der Welt.
So fitted to the ambifacient lunar wane shaft that side fumbling was effectively prevented. The main winding was of the normal Lotus O deltoid type placed in panendermic semi-boloid slots of the stator. Every 7th conductor being connected by a non-reversible tremie pipe to the differential girdle spring on the up end of the gram meter.
Das ist doch fake, oder? Ist das wirklich ein Werbevideo?
Moreover,
von
whenever
dir?
Fluorescent score motion is required, it may also be employed in conjunction with a drawn reciprocation dingle arm to reduce sinusoidal deplaneration. The retroencabulator has now reached a high
Was?
Level of development, and it's being successfully used in the operation of Milford trunnions. It's available soon, wherever Rockwell Automation products are sold.
Das ist doch fake, oder? Das ist doch irgendein... Ja, das ist doch aus irgendeiner Comedy-Sendung oder so. Schon geil. Das haben wir aber schon mal geguckt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, was hat jemand gepostet? Soll ich mir angucken? Programmers learn to stop, don't over-engineer your code. Okay. Wenn der Chat sagt, das taugt, gucke ich mir das an. Wobei der Chat sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Hello, as a professional programmer, sometimes I have to work with other people's code. Sometimes this is an absolute joy and the code is brilliant, and sometimes you can tell it's been written by somebody who's got a point to prove. This video is about over-engineering code. Writing code that uses every tool that's available in the toolbox unnecessarily.
I wanted a shape represented by a 2D class. And from that shape, I wanted two functions just to simply get the perimeter and the area. Simple stuff. Here I have a rectangle that inherits from my shape 2D class.
Rectangle.
It's defined by a width and a height. And the perimeter and area functions, well, you know what they are from high school. My circle shape, again, inherits from my shape 2D base class. And it just has a radius. And for the perimeter, we do 2 times pi times the radius.
Ich hoffe, er kommt jetzt nicht mit. Circle wird von Ellipse abgeleitet oder Ellipse von Circle, weil das ist ja was, was man nicht beantworten kann, was richtig ist.
Yes. And for the area, we...
Ne, Leute, das Problem kennt ihr, oder? Also ist ein Kreis eine Ellipse oder ist eine Ellipse ein Kreis? Wir wissen alle, dass eine Ellipse kein Kreis ist, aber programmiertechnisch macht es teilweise mehr Sinn zu sagen, eine Ellipse ist ein Kreis, was aber mathematisch keinen Sinn macht.
We do pi times the radius squared. Simple enough. And the nice thing here, using polymorphism, is I can have an array of shapes, but the shapes can be different types.
Aha.
And that means I can treat them very similarly when I'm outputting.
Sag mal, Leute, ist das C++? Seh ich das richtig? Ist das C++?
Simple enough. That's all there needs to be. It does the job. It works.
Well, that seems all well and good. It's done.
Ja, Moment. Es ist C++. Ich könnte daraus bestimmt auch irgendwelche Templates machen und ganz furchtbar abgedrehten Shit basteln.
This code doesn't quite show how good I can be as a programmer.
What if somebody doesn't want to use floating point? Templates!
Templates, jawohl.
This is object-oriented. Getters and setters for every single field. Who knows what people are going to be doing with this in the future? I wonder if everybody will understand what this Boolean means.
Er macht's quasi mehr bloated.
I mean, it can be true or false. Let's make this explicit.
So ja, das stimmt schon. Also so ein Bool ist, das ist schon ganz schön kompliziert, ja. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Bool in Wirklichkeit true, false oder file not found ist. Falls das noch irgendjemand kennt. True, false, file not found. Daily WTF, genau, von 2005. Enum Bool. True, false, file not found. Wir wussten schon immer, Bool ist nicht Bool. Bool ist true, false, file not found. Das kennt wahrscheinlich keiner mehr von 2005. Ja, egal, ist auch weiter. Wo war man stehen geblieben? Finde es nicht mehr. Chat, wo sind wir? Ah. Wo ist das Video? Im anderen Fenster vielleicht? Wo ist das? Ah, ja, okay, da. Jetzt kommen die Leute. Wisst ihr, was jetzt käme auf Reddit? Die modern C++-Leute würden sagen, wie? Du verwendest Raw Pointer. Raw Pointer verwenden wir gar nicht mehr. Mach einen Shared Pointer draus, einen Unique Pointer und dann noch mit Cleanup und wir verwenden ja auch keine Destructor mehr, sondern wir machen jetzt sonst was und ja, ja. Also C++ ist ja eher ein Fass ohne Boden.
Doesn't quite feel professional enough. Namespaces.
Oh ja.
Don't think I'm using enough libraries. I don't like this radius times radius for the radius squared, so I'm going to use the maths library instead. probably best that I assume that anybody reading this code will never...
That would just stagger for its up.
So I'm going to put loads and loads of comments in. Lots of comments.
Ja, diese Header sieht man auch immer mal wieder, wo ich mich schon jedes Mal frage, but why?
It's done. It's all done. It's the best code ever.
Tja, ist schon was dran. Und in C++ kannst du sie auch nahezu beliebig komplex machen, weil es ist eben C++. So, und eins hat der Chat noch gepostet. Soll ich mir auch nochmal schnell angucken. Machen wir schnell, es geht ja nur 2 Minuten. Software Engineer Interns on a First Day. Waren Interns nicht Praktikanten? Oder sowas in der Richtung? Ich komme immer durcheinander bei den Jobbezeichnungen bei den Amis. Alter, das triggert mich jetzt. Der Sound triggert mich jetzt aber richtig. Genauso wie... Wolke, ja.
Hi, hello.
Hey, how's it going?
Yeah, pretty good.
Okay, so welcome to the company. It's your first day. I will help you on board. So the first thing you want to do is download the code base. So go ahead and clone the Git repository. Can you see my screen?
No.
Yeah, now I see it.
Ja, typische Team Screen Sharing. Oh nee, ernsthaft? Wenn ich das schon sehe, die Leute, die mit irgendeiner komischen Git-Shell-Gedöns unter Windows rumwursten, da ist schon gleich vorbei. Netzmuffel, da hast du recht, ja. Außerdem ist das sicherlich nach industrieweit anerkannten Best Practices erstellt. Das kann schon mal nichts taugen.
Easy, I know how to do this. All right, so now you want to go ahead and install npm node, git, vs code, or you can use any IDE you want. Then you want to use your email to sign into Confluence for documentation, Azure DevOps, Jira, and GitHub. You got that?
Yeah, it's just downloading.
Yeah, perfect. So we're a pretty diverse company. We use multiple technologies here, so you want to go ahead and also install Python, Java, C#, C++,
C#.
And once you get that code base set up, you want to go ahead and use the command line to directly install Linux, TypeScript, JavaScript, and set up the configurations. I won't show you that because, you know, it's just, you know, it's pretty simple. So, yeah, do you have any questions?
Yeah, I think your screen is lagged.
All right, so no questions. Perfect. You seem to be pretty bright. I'll give you your first task right away. It's pretty basic, you know, just to get your feet wet. So basically, you're gonna fix this button.
Oh, okay, that's not too bad.
And then you want to make this button interact from front to back end. It should make exactly 7.5 API calls and return the data to the AWS Cloud WordPress, which is our middle end. But you want to make sure it doesn't bottleneck. So
was zum Teufel ist ein middle end?
That's some multi-threading in the JavaScript. And are you familiar with machine learning?
No.
Yeah, you probably are, right? You new kids are really good with that stuff nowadays. So maybe just add a little bit of unsupervised classification and we can, you know, cluster the HTML attributes. And if you really want to go above and beyond, you can also use Bootstrap to strap everything together at the end. You know, just pretty simple.
Blockchain,
I have to jump on another call, so don't hesitate to ask me if you have any questions. And you'll be done with this in like 1 hour, right? So I'll see you then. Good luck.
Oh, tschüss. Oh, tschüss. Kündigung ist raus. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich manchmal so fühlt. Oh Mann. Manche, das darf man aber auch nicht unterschätzen, machen so sinnlosen Highspeed-Technik-Talk, aber auch, weil sie es selber nicht besser wissen und quasi so hoffen, als irgendwie besonders kompetent rüberzukommen. Was habt ihr als mit diesem komischen Thema? Ich hab doch schon 50.000 Mal gesagt, dass WebAssembly und Docker eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Dieses Thema ist, das Thema beschäftigt den Chat irgendwie. Und ich weiß, es gibt ein Video, wo das jemand vergleicht, aber am Ende kommt ja auch raus, dass es eigentlich zwei komplett unterschiedliche Technologien sind. If programming was an anime. Das haben wir, glaube ich, schon mal geguckt.
Alright, this is what I've been training for.
Das haben wir, glaube ich, schon mal geguckt. Das war aber echt nicht schlecht. Ich finde meine Musik nicht mehr. Weil ich muss. Ja. Das war, glaube ich, echt nicht schlecht.
I'm not gonna let Senpai down. What do we have here? Fine. Alright, this is what I've been training for. I'm not gonna let Senpai down. What do we have here? Find duplicate number. Given an array nums containing n plus 1 integers, where each integer is between 1 and n, inclusive, prove that at least one duplicate number must exist. Of course, because of the pigeonhole principle. Child's play. Assume that there is only one duplicate number, but it could be repeated more than once. Find the duplicate number. I got it. If the numbers are sorted, then any duplicate numbers will be adjacent in the sorted array. A simple sort and a linear scan will do. As expected, I knew it couldn't be that easy. But if you think that would stop me, then you underestimated me. I have no choice but to use my secret weapon. Hashmapu! The famous hash map, one of the most powerful data structures for reducing your time complexity, taking advantage of its constant lookup times. However, using a hash map requires me to increase my power level, so I need to wear these to suppress and control my powers in case it gets out of control.
Alles klar.
Also, my doctor told me to wear them to treat my carpal tunnel. Nani? Wait.
Monka Shake.
This question is too strong. Too weak. I'm running out of ideas. I can't solve this meme problem. How can I even be a real engineer? How am I gonna get into Google? Kusa!
Seems like you need some help.
Judgment Nights of
Senpai!
This question is
trivial.
Trivial. So cool. And his jacket is so big.
Solving this in linear time and constant space requires Floyd's tortoise and hare, a simple cycle detection algorithm where one pointer traverses
obviously
twice as fast as another. And once they meet, you can trace back to the point where the cycle began. In our case, the values of the array is like a pointer, pointing to indices of the array, which is like nodes in our case. Because
obviously
each number is from 1 to n,
so
and each value
will
have to point to a valid index. And since there's a duplicate number, there will be a cycle. Find that cycle, and you will have your answer. What are you waiting for? Code it yourself. Senior engineers don't code anymore. Also, my doctor said not to, because of my carpal tunnel.
That works. Senpai, why are you so smart?
Because I'm a gangster. Judgment
Nights of Ne, das Video ist aber echt gut. Das haben wir schon mal vor 2 Jahren oder so geguckt. Kennst du das? Wir können jetzt nicht 30.000 dieser Sorten von Videos noch gucken. Da sind wir morgen nicht fertig. Doch, null. Ich habe zu viele Tabs auf, merke ich gerade. Aber es gibt eigentlich nicht zu viele Tabs. Das ist euch auch klar, oder? Wenn man sagt, dass man zu viele Tabs hat, sind es eigentlich noch zu wenige Tabs. One Tap Extension. So, der Chat sagt, dass das taugt. Mal gucken, ob das was taugt. Sparen Sie bis zu 95% Ihrer Arbeitsspeicher und räumen Sie Ihre Tabs in Google Chrome auf. Ja? Wenn Ihnen zu viele Tabs angezeigt werden, klicken Sie einfach auf das One-Tab-Symbol, alle Ihre Tabs in eine Liste umzuwandeln. Wenn Sie die Tabs dann auch... Ein Bild wäre nicht schlecht. Und das taugt, sagt der Chat. Wenn der Chat das sagt. Okay. Also es kommt schon mal mit Dark Reader nicht zurecht. Okay, ich installiere mir das jetzt. Wann hat der Chat schon jemals was gesagt, was nicht gut war und nicht gestimmt hat? Kommt ja eigentlich nie vor. So, Add Extension. Gut. Haben wir's. Ja, wo ist es? Wo ist es? Da. Und jetzt? Einfach draufklicken? One Tap. Bam. Aber jetzt die Musik aus. Was jetzt passiert? Und mein Chat ist weg. Chat? Okay, ich glaube, ich gette, wofür das da ist. Das ist halt nichts, wenn man Sachen im Hintergrund laufen lassen hat. Das ist, wenn man sich's einfach nur merken will. Und kann ich das jetzt auch einfach... Ah, Restore All. Gibt es Restore All in New Window? Restore All in New Window? Gibt es da die Möglichkeit? Weil ich will das in einem eigenen Fenster haben und ich will die Musik in einem eigenen Fenster haben. Okay, naja, mal schauen, ob das so der Weisheitsletzter Schluss ist. Okay, dann gucken wir uns jetzt an die dunkle Wahrheit über Flirtbots. Ich hätte nie gedacht, dass man das Flirtbots nennt. Ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist stinknormaler Spam. Aber anscheinend sind es Flirtbots. Okay. Ich finde, das sieht jetzt so offensichtlich nach Scam aus, dass niemand das ernst nimmt, aber okay. Schauen wir mal.
Jojo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Jeder kennt sie, wir haben sie unter jedem Video, die immer lustvollen Sexbots. Was steckt eigentlich dahinter? Was möchte Olivia uns sagen mit Tricks I do not know, Megan Hotter, Hoppy Sweeter, Uni Cooler, Yongi Butter? Und was passiert eigentlich, wenn man...
Naja, Cute Ladies Punkt anklickt? Cute Lady. Naja, also wofür ich drauf tippen würde, wenn man diese Seiten anklickt, dass man, also wahrscheinlich gibt es zwei Varianten. Entweder landet man auf einer komplett unzusammenhängenden Scam-Seite, was weiß ich, mit zigtausend Glücksspielsachen und sonst was drauf, oder man landet auf so einer Fake-Seite, so nach dem Motto, nur hier gibt's die heißesten Girls und du musst dich nur registrieren und zufällig dein Bitcoin-Wallet angeben. Ja, so Zeug. Also im Prinzip würde ich sagen, Scam.
Draufklickt. Was hat eine Firma in Österreich damit vielleicht auch nichts zu tun? Und eine andere Firma in Polen? Und K-Pop? Es wird wild. Dieses Video wird gesponsert von Fabulous. Fabulous ist eine App, um sich gesunde Routinen anzugewöhnen. Sie hilft einfach angenehm, wie man abzuschauen. Darüber eigentlich pro Detail an.
Aber
Olivias Kommentar hat. Wo abschließt ihr in der Beschreibung?
Nee, das ist eine andere App. Ich habe mich verguckt.
Personen, die
Nee, ich dachte, es war was anderes. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch schon mal verwendet, aber stimmt gar nicht.
Bei ein Fabulous Abo
habe ich verwechselt.
Erhalten 25% Rabatt. Okay, schauen wir uns Olivias Kommentar erstmal im Detail an. Er startet aus unerfindlichen Gründen mit den Lyrics eines K-Pop-Songs von BTS. Dann geht es weiter mit
So with Toy and his tricks, do not read it to him that he writes well mammon. They're only to laugh for a while and not be sad and stressed
because of
the hard life that is lived today.
Irgendwelche Komme, ja.
Hab ich einfach mal gegoogelt und die Resultate waren verwirrend. Neben allerlei Artikeln zu Anxiety und Depressionen kommt genau diese Wortkombination in einer Page der Website von Lawrence Waste Services vor. Die Page ist mittlerweile gelöscht, aber es ging wohl irgendwie um Apple Music und
Doja Cat. Was ja zu dem Comment.
Lawrence Waste Services ist jedenfalls ein tolles Familienunternehmen.
Ich gehe auch davon aus, dass es der einzige Grund hat, dass es da drin steht, dass der YouTube-Algorithmus, der Spam und Scam und so Zeug erkennt in Comments, nicht so einfach anschlägt.
Mit richtig Geschichte im Mülltransport in Milford bei Boston. Den Rest von Olivias mysteriöser Nachricht habe ich durch Google Translate gejagt und es scheint türkisch zu sein, aber irgendwie auch nicht. Es geht gut los mit ich wurde gesteinigt, dann macht lange gar nichts mehr Sinn, bis zu der Schläfer schrie Tigi Yeyedi und El war ein kleiner Eulon-Boy. Und Amis steckt, hold up. Alles klar. Olivias Kommentar endet dann wieder mit englischem Stuff über Konzerte, vielleicht so K-Pop-Sachen. Alles in allem ein Mysterium. Klicken wir doch einfach mal auf Olivias Link. Macht das auf gar keinen Fall nach übrigens.
Und nicht wenn nachmachen. Ihr das nachmachen wollt, dann nur in einer Linux-VM mit aktuellem Patch.
So, bin ich 18? Nein? Ach, okay, gut, geht trotzdem weiter. Desperate Single Moms, ach super, Geheimnisse kann man mir super anvertrauen.
Leider Desperate Single Moms, Beziehung. Ja,
ach Gott,
immer her
jetzt
damit.
Jetzt wird es ganz wild, nichts davon können wir auch nur im Ansatz auf YouTube besprechen oder zeigen. Okay, jetzt darf ich einen Nutzernamen eingeben, aha. Irgendwann lande ich auf einer klassischen Zahlcoins, um mit Frauen zu chatten Website. Diese Websites
okay, Scam.
Wie Datingportale, in der Regel voller sehr kontaktfreudiger Frauen.
Scam.
Leider muss man allerdings für jede Nachricht zahlen. Das Ding bei solchen Websites ist, ja, dass sie quasi Entertainment-Sites sind, in denen man quasi Fantasien ausleben könne. So existieren die in so einer Art rechtlichen Grauzone. Bei diesem Portal findet man zum Beispiel in den Terms and Conditions ziemlich weit unten und gar nicht mal so groß. Uses professional animators and operators for the entertainment of the users
ja,
who are not identified separately.
Also wer meint, dass er wirklich mit der Frau da auf dem Bild chatte, der ist ja wohl wirklich, glaube ich, komplett an der Realität vorbei.
This service is provided in the highest quality. Real meetings are not possible with these operators.
Das sind irgendwelche outgesourcten Fiverr-Inder, die da mit dir schreiben.
They send the messages within the portal. Ach Mist, professional animators und operators, bei denen leider nicht separat angegeben wird, ob es sich um solche Personen handelt, während man 50 Coins pro Nachricht zahlt und 300 Coins für 4,99 Euro kaufen kann. Das sind ungefähr 83 Cent
das
pro
ist ja teurer, fast teurer als das Yamba-Spar-Abo.
Diesen niederländischen Artikel dazu sehr empfehlen, bei der eine solche Chat-Operatorin auspackt, wie viel Geld Unwissende ausgegeben haben, während sie mit ihr gechattet haben, im Glauben, dass sie jemand anders ist. Die Firma hinter dieser total legitimen Website hat ihren Sitz übrigens in Österreich. Ob die wissen, dass Olivia und ihre Freundinnen auf so seltsame Art und Weise Werbung machen für ihre tolle Datingseite mit den Professional Animators?
Ach, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das wissen und in Kauf nehmen. Beziehungsweise wahrscheinlich stecken sie sogar dahinter.
Dass alles legal ist, wer weiß. Wir haben dem Unternehmen eine Bitte um Stellungnahme geschickt, aber bisher keine Antwort erhalten. Okay, und jetzt wird es richtig seltsam. In meiner Recherche zu diesen weirden Kommentaren habe ich diesen Screenshot eines Spam-Comments auf YouTube gefunden, auf irgendeiner kruden Meme-Site. Der Post ist vom Oktober letzten Jahres. Der Kommentar enthält ebenfalls die Lyrics von BTS. Und ich dachte mir, fuck it, ich schaue einfach mal, wohin mich dieser Link führt. Und nach diversen Klicks etc. etc. bin ich auf zwei weitere Seiten gestoßen. Beide sehen wirklich exakt so aus wie die erste. Ja. Die gleiche Struktur, die gleiche automatische Nachricht vom Support nach der Anmeldung.
Da habe ich drauf gewartet, mit Isabel 57 zu schreiben.
Struktur, die gleiche automatische Nachricht vom Support nach der Anmeldung, die gleichen Terms and Conditions. Nur dieses Mal führt das Impressum bei beiden neuen Sites zu einer Firma in Polen. Und die Website dieser Firma sieht fast genauso aus wie die der österreichischen Firma. Beide scheinen aber tatsächlich zu existieren. Es gibt Handelsregistereinträge. Zu den jeweiligen Geschäftsführern konnte ich aber überhaupt keine Informationen finden.
Sus.
Ich habe danach noch etwas weiter recherchiert und ein paar Videos vom YouTuber Timeworks gefunden. In diesem hier spricht er über eine andere Art von Bots. Die waren vor allem im Herbst letztes Jahr eine ziemliche Plage und haben so kürzere, obskure URLs in die YouTube-Comments gespammt.
Ja, davon wurde.
Und ich habe eine dieser Adressen einfach mal ausprobiert und die Masche ist genau dieselbe. Nur dieses Mal sieht die Website am Ende etwas anders aus und die augenscheinliche Betreiberfirma ist in der Schweiz. Okay. Aber auf einem anderen Computer bringt uns die ursprüngliche URL von Olivia auch zu dieser Website mit dem Unternehmen aus der Schweiz. Fassen wir es mal zusammen. Es gibt zahllose diverser Bots, die auf YouTube, aber auch auf unglaublich vielen anderen Websites wie der von Lawrence Waste Services rumspammen. Die Strategien scheinen sich über Zeit zu verändern. Momentan sind es einfach riesige Portionen Gibberish. Keine Ahnung, wie das zustande kommt.
Wisst ihr, wie das zustande kommt? Was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie automatisch versuchen rauszubekommen, welche Comments landen im Spam und welche nicht. Und das quasi automatisch iteriert und guckt im Hintergrund, welche Comments kommen zurzeit, in welchem, wie geschrieben, kommen am besten durch den Spam-Algorithmus durch. Und die werden dann halt gespammt und weiter probiert, bis der Algorithmus geupdatet wird. Weiter probiert, bis er wieder was gefunden hat. Also ich gehe davon aus, dass das einfach automatische Spam-Bots sind, die testen, was gut durch den YouTube-Algorithmus durchkommt. Im Zweifelsfall auch mit irgendwelchen Machine-Learning-Sachen, ja, ja.
Vielleicht irgendein AI-Stuff. Ultralativ hat ein geiles Video gemacht, in
das
dem er zeigt, wie eine
so,
andere
ja?
Art von Spam-Bots ja. einfach Top-Comments nachahmt.
Wo findet man denn die authentischsten und zum Video passendsten Kommentare? Na klar, in den Kommentaren selbst.
Die Kommentare voller wirrem Text führen dich durch die immer gleichen Not-Safe-For-Work-Pseudo-Q&As, bei denen es völlig egal ist, ob du anklickst, dass du noch nicht 18 bist. Die führen dann zu den Chatte-mit-Frauen-für-Coins-Websites, von denen einige augenscheinlich das komplett gleiche Template nutzen. Die augenscheinlichen europäischen Firmen dahinter haben sogar fast die gleichen Websites. Und soweit ich das beurteilen kann, sind die wirklich registriert, nur die jeweiligen angeblichen Geschäftsführer sind im Internet quasi unauffindbar. Und auch die Website des angeblichen Schweizer Unternehmens läuft über die gleiche Spam-URL, auch wenn sie am Ende leicht anders aussieht. Das alles lässt vermuten, dass es eine zentrale Organisation gibt, die zumindest einen großen Teil dieser Spam-Bots koordiniert.
Man müsste eigentlich mal rausbekommen, also wenn man rausbekommen würde, wer denn die Leute bezahlt, die da chatten, dann wäre man der Sache wahrscheinlich schon ein bisschen näher. Aber das ist natürlich schwierig, wie willst du das rauskriegen?
Und das schon seit längerem. Uff, und ich wollte mich eigentlich nur über Olivia und ihre Freunde lustig machen. Der YouTuber Theo Joe hat ein Programm entworfen, um es Creatoren leichter zu machen, Spam-Comments zu löschen. Hier sein Video dazu. Spambots sind auf jeden Fall ziemlich frustrierend, weil sie Kommentarsektionen ruinieren und Communities letztlich einfach gefährden.
Und es ist so viel Spam
Olivias
in letzter
Kommentar
Zeit wie noch nie vorher.
Über eine Woche alt und war halt einfach mal online unter einem 2BG, bis ich ihn gefunden habe. Die Betreiber dieser Spambots sind natürlich schlau. Die Links sind total obskur und wahrscheinlich schwer als solche erkennbar. Aber come on, Google, das kriegt ihr schon hin, oder? Das war es erstmal soweit. Falls ihr Ideen habt, wie wir der Sache weiter auf den Grund gehen können, haut sie unbedingt
Tom von
in
Twitch,
die Kommentare.
Danke für das Ab.
Bis dahin,
ja,
klickt auf keine shady Links. Schaut
mein,
nach. Links
es sind wirklich wahnsinnig neue Erkenntnisse für uns, aber gut zusammengefasst. Pock. Ne, das können wir jetzt nicht gucken. Bestimmt zu lang. Oh, Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter streamen soll. Mir tut der Hals immer noch ein bisschen weh und ich will nicht, dass es wieder schlimmer wird. Ich habe zu viel geschwätzt, gestern Abend schon gestreamt. Ich trinke die ganze Zeit was, ja, ja. Ich glaube, ich mache Schluss, weil ich muss ja noch ein Video aufnehmen. Ich muss auch ein Video zu dieser ganzen Homeoffice-Thematik aufnehmen, Clay. Für heute. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Und jetzt, wo der Hals wieder ein bisschen besser ist, dachte ich mir so... Was? Hast du mal das Social Dilemma gesehen? Nee. Dachte ich mir so, ich mach mal wieder ein Video. Wird mal Zeit. Weil das letzte Video ist zwei Wochen, glaube ich, her. Ich habe das Video tatsächlich teilweise geschaut, ja. Und am Ende kam ja auch raus, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Technologien sind, was ja eigentlich von Anfang an klar war. Alles klar, Leute, wir sehen uns. Bis später, vielleicht. Macht's gut. See you.